Sprenger spricht. Autor Insights.
Sprenger spricht, ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich auch, dass es langsam aber sicher rund um diese Ausgabe 115 grün wird. Klar, hängt von der Region ab, aber der Frühling ist ja nicht nur kalendarisch gekommen. Ich weiß allerdings nicht, ob Uwe Teschner es mitbekommt. Schließlich sitzt er von morgens bis abends in der Tonkabine und hängt dann nach Feierabend sogar noch seinen zweiten Besuch hier im Herzensprojekt dran, was ich grandios finde und danke, danke sage und hallo Uwe.
Ja, sehr gerne. Hallo, grüß euch.
Schön, dass du wieder dabei bist. Christine Hortenbach war wie Uwe auch schon mal dabei. Die hat den Vorteil, die hat den Frühling vorgetankt, sitzt frisch erholt und leicht gebräunt an unserem virtuellen Tisch.
Hallo, naja, es geht so. Die Bräune ist fast schon wieder weg, die marokkanische. Schön, dass ich dabei sein darf.
Um die Hecke gebracht heißt Christinas Buch. Uwes heißt Hochmut kommt vor dem Fahren.
Ja, ist
das
richtig.
Von Sabine Platz nennen wir für diese Ausgabe etwas um. Zwischen Krimi und Kompost liegt das ganze Leben.
Großartig. Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
Ausgerechnet der Arzt in der Runde hat uns ein bisschen Sorgen gemacht. Er hat ein bisschen geschwächelt. Wir hoffen mal, dass er wieder auf dem Damm ist. Der Pflanzenarzt René Waders. Willkommen.
Ja, hallo. Ja, ich freue mich, dabei zu sein. Ich bin wieder fit und freue mich, dass ich eingeladen wurde.
Damit ist das vierblättrige Kleeblatt komplett. Ich denke, da muss keiner lange überlegen, für was dieses Kleeblatt steht, das vierblättrige. Für Glück. Welche Pflanzen fallen euch denn noch ein, die für was Symbolisches stehen?
Petersilie, war das nicht für Treue? Ist so ein altenglisches Ding. Mhm. Aber nee, man kann mir auch widersprechen, also wenn jemand sagt, nee, das war gar nicht treu, das war Eifersucht.
Dann müsste die ja in jedem Brautstrauß drin sein, ne?
Ja rein theoretisch schon, ja. Gibt's ja die Petersilienhochzeit, glaube ich, oder? War das nicht so? Mhm. Gibt's da nicht auch sowas? Genau.
Bestimmt. Die kommt nach einem Jahr?
Ja, sieht so aus, weil Petersilie ist eigentlich zweijährig. Also könnte ich mir glatt vorstellen, ja.
Nicht so viel Zeit.
Ja, genau.
Kurze Treue halt.
Ja, genau, genau.
Die Petersilienhochzeit oder auch Nickelhochzeit wird üblicherweise nach 12,5 Jahren Ehe gefeiert. Also ist damit der halbe Weg zur Silberhochzeit. Da habt ihr mal schön falsch gelegen.
Oh. Da siehst du wohl.
Ja, wer zum feiert denn sowas?
Ja, ich bin nicht verheiratet. Ich kenne mich da nicht aus.
Oh, nach 12 Jahren wird es knifflig oft. Also das ist schon nicht ohne Grund.
Ich dachte nach 7 Jahren.
Auch.
Immer.
Immer wieder mal zwischendurch.
Genau.
Okay, also ich lag mit meinem Glücksklee richtig, Uwe lag mit der Petersilie so halbwegs richtig. Der nächste bitte. Was fallen euch denn noch für Pflanzen ein, die da für irgendwas stehen?
Die weiße Lilie für den Tod. Kommt zumindest in meinem Buch drin vor. Also ich müsste es mal vor Wochen, vor Monaten recherchiert haben.
Das ist ja grässlich.
Krimi muss sein.
Ja. Naja, die rote Rose für die Liebe natürlich. Aber irgendwie ist das auch durch, ne?
Genau. Dann muss ich jetzt aber sagen, da bin ich für den Rheinfahren. Ja, weil der Rheinfahren steht für alles, für Gesundheit, für tollen Geruch, für Haltbarkeit, für alles eigentlich, ja. Und es ist seit über 1000 Jahren bekannt. So lange kann man noch nicht verheiratet sein.
Dafür wird er aber sehr wenig verwendet, ne? In Blumensträußen oder so.
Ja, aber dafür überall in der Medizin und schon vor 1000 Jahren, die alten Römer haben Rheinfarn genommen, haben sich den unter die Rüstung gepackt, damit sie nicht so stinken und damit die Flöhe und die Wanzen fernbleiben.
Ach, wieder was gelernt. Ist da vielleicht im Deo drin?
Genau, soll jetzt nicht heißen, dass ich Flöhe und Wanzen habe und deswegen den Rheinfarn so mag, aber ich habe eben ganz viele Pflanzen und die kann man nämlich mit dem Rheinfarn gießen oder besprühen und dann bleiben die kleinen Plagegeister.
Sag mal, René, der wächst wie eine Art Wildkraut überall dazwischen, oder?
Der Rheinfarn. Genau, der Rheinfarn ist halt eine Chrysanthemenart. also das ist immer eine ganz witzige Sache. Also in der letzten Veranstaltung, wo ich war, da habe ich gesagt, da muss man reinfahren und daneben. Und dann sagte der Moderator auch so, wie reinfahren? Ich sage nicht jetzt mit dem Auto reinfahren, das ist eine Pflanze. So. Er hat gedacht, man muss da mal reinfahren. Nein, also es ist wirklich eine Chrysanthemenart, die ganz viel Pyrethrum enthält und ganz viele, ja, ich sag mal, Duftstoffe enthält. Und die kleinen Insekten wissen ganz genau, dass es giftig ist und machen großen Bogen. Ja, und der
wirklich rein. Die Tomatenpflanzen?
Naja, das ist immer so, wenn man ein bisschen empfindlich ist, ist es ein bisschen schlecht, weil der Reinfahren, das ist, wenn man den pflückt zum Beispiel und man hat keine Handschuhe an und man ein bisschen empfindlich ist, kann es schon zu Hautausschlägen kommen. Also das ist halt immer, ja, man hat also diesen Reinfahren auch in den Vorratskammern aufgehängt und so, das sind eben, ja, und rein darum, der wächst immer an Rändern, an schottigen Rändern, da wächst der. Und Farn, weil er farnartig aussieht.
Aber der kann nicht zum Tode führen, ne? Nur ausschlagen. Nee, sonst würde ich mir sofort merken für den nächsten Fall.
Nee, also wenn du da was wissen möchtest, ich habe da noch so ein paar Pflanzen auf Lager, die dann auch entweder schnell oder qualvoll zum Tode führen.
Oh, sag doch mal, die Wolfsmilch ist ja schon der Klassiker, ne? Sag mal ein paar, die qualvoll zum Tod führen.
Also, ich sage mal, ich fange erstmal an, was eigentlich so, ich denke mal, man kennt ja Digitales, kennt man ja immer den Fingerhut, ja. Das ist halt immer, und den Fingerhut kann man eigentlich auch ganz gut nutzen. Also, und zwar packt man den in Wasser und einen Schuss Spüli oben drauf und es ist gut gegen Essigfliegen und so ein Zeug und hier so alles, was so in der Küche rumfleut. Die gehen dann ziemlich schnell von kaputt. Das ist dann schnell. Oh. Aber langsam und qualvoll ist dann eher so, also ich sage mal, Eibe gehört da eh schon dazu. Also wenn man das schön immer dosiert und immer ein bisschen langsam macht, dann fällt das auch erstmal gar nicht so auf und irgendwann
existiert. Aber wie kriegt man die Eibe in den in den Menschen?
In den Menschen?
Ja, ganz einfach. Ich denke schon wieder an Krimifälle.
Ja, das geht schon immer. Also das geht ganz einfach. Zum Beispiel Eibentee. Ah. Ja. Und dann nimmt man ein paar von den Früchten dazu. Ja, die Früchte zum Beispiel, die Früchte sind sehr süß, die schmecken, die kann man auch essen, wunderbar. Und da muss man halt einfach nur einen Doofen finden, der auf den Kern beißt.
Oh.
Und dann hat sich das erledigt. Aber auch nicht sofort. Ein paar Kerne müssen da schon gegessen werden.
Ja, okay, ist notiert. Wenn die Reihe weitergeht, dann habe ich eine gute Idee.
Ja, wir haben ja erst 3 Pflanzen oder haben wir schon 4? Eine hat man vergessen, oder?
Na, du hast ja den Farn jetzt reingeschmissen. Ich habe natürlich jetzt als Rheinländer, habe ich natürlich gedacht, ach, der wächst nur am Rhein. Der schreibt sie aber mit AI und ist knallgelb.
Ja, genau. Oh. Hat nichts mit Rhein zu tun, auch nichts mit Karneval und so, nichts damit zu tun. Farn nur deswegen, weil er farnartig aussieht. Das heißt also, die Blätter sehen farnartig aus und darum sagt man Rheinfarn. Also und er hat knallgelbe Blüten, sieht wunderbar aus, hält wunderbar lange in der Vase. Kann man dann erstmal zum Genießen fürs Auge und dann trocknen und dann kann man die komplette Pflanze durch die Kaffeemühle jagen, trocknen und dann kocht man den Tee und dann kann man zum Beispiel auch den bösen Nachbarn einladen, der trinkt den Tee und das ist dann auch wieder ein Krimi. Und normalerweise nimmt man den wirklich nur, um dann die Pflanzen zu besprühen. Und dann sind Raupen, Käfer oder die Blattrollwespe, die mag das nämlich auch nicht und die nimmt dann Reißaus.
Das ist irre mit René. Da muss man nur einmal kurz anpieken und schon plattert da wie aus einem großen Wasserfall. Die Victoria-Fälle sind nichts gegen dich. Eine Fülle an Informationen heraus.
Ich habe hier die Flasche Champagner stehen übrigens.
Ah!
Den musst du dir mal abholen.
Verdient. Ja, das ist jetzt ein Insider natürlich. Ja, das müssten wir auflösen.
Ja, das kannst du mal auflösen.
Na, ich, René und ich, wir kennen uns, weil ich habe René schon mehrmals gedreht, wie wir sagen, und bin zu ihm gefahren, habe ihn besucht und wir haben Filme gemacht, diverse Male eigentlich schon. Ich war auch schon live bei ihm im Garten und habe den Reinfahren gesehen und so. Und den letzten Film, den wir gemacht haben, das ist jetzt ein gutes Jahr her. Und da fuhren wir hin und ich brachte eine Alocasia mit. weil ich etwas über Zimmerpflanzen machen wollte. Und ich habe gesagt, okay, da muss ich ja eine Pflanze von mir zu Hause zum Pflanzenarzt mitbringen. Und René hat ja ein Gewächshaus, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es ist wirklich über und über voll mit allen möglichen Pflanzen. Und in der Mitte dieses sympathisch-chaotischen Gewächshauses hat er ein Übertragungsstudio eingerichtet mit Kamera und Lichteffekten und allem Pipapo. Und macht da ja seine ganzen Insta- und Facebook-Live-Geschichten. Aber man kann eben auch ganz klassisch seine Pflanze zu ihm bringen und sagen, guck mal hier, was ist denn hier los? Und ich hatte also eine Alocasia ganz neu gekauft und rannte da draußen dann auch mit ihr rum. Es war relativ kalt und er hat gesagt, die Pflanze schafft bei dir keine Woche. Ja, weil Alocasia sehr zickig sind. Und dann hatten wir so eine Wette und ich habe gesagt, wenn die in einem Jahr noch am Leben ist, dann schuldest du mir eine Flasche Champagner. Und tatsächlich hat sie jetzt gerade einen Neuaustrieb bekommen.
Wie
und
sieht die immer, denn überhaupt aus?
Oh, ist eine ganz tolle. Also die sind tatsächlich schwierig. Die haben so zebraartige, lange Stängel und bilden oben so ein großes, herzförmiges Blatt.
Weißt du, als ich
sie wirklich süß, du den deutschen Namen sagen? Sag mal den deutschen Namen und dann kann man sich die Pflanze eigentlich ganz gut vorstellen.
Ach so, Elefantenohr natürlich.
Nee, das ist die große. Elefantenohr ist die ganz große Alocasia und das ist das Pfeilblatt.
Ist nicht die ich habe ein Elefantenohr, René?
Nee,
das Elefantenohr.
Das wissen wir nicht.
Also das Elefantenohr.
René weiß es aber.
Ja, weißt du, warum das Elefantenohr Elefantenohr heißt? Weil es eben so riesengroß ist. Von den Alocasien gibt es ja ganz verschiedene Sorten. Und dieses Elefantenohr, das ist das, was dann irgendwie ja einen Meter oder so eben aussieht. Das Blatt kann so groß werden wie ein Elefantenohr. Darum heißt das so. Ach. Und das, okay, was du da hast, ist das Pfeilblatt. Und das, da werden die Blätter nicht ganz so groß. Aber ganz kurz nochmal, also aus dem Champagner ist aber eigentlich hier Rotkäppchen geworden. Warum? Weil ich nämlich an den Blättern gesehen habe, so perfekt sieht das eine Blatt da jetzt auch nicht aus. Also da ist auch so ein
ist
brauner Fleck.
Ist aber schwierig. Ja. Ja, ich habe neulich ein Foto davon dem René zukommen lassen, ganz stolz, habe gesagt, guck mal hier, ich habe es geschafft, weil ich eben diesen Neuaustrieb da hatte. Und ich meine, wer gärtnert oder Pflanzen hat und Pflanzen liebt, der weiß, es gibt ja keine größere Freude, als wenn aus so einem Baby, was man nun monatelang umhegt und umpflegt hat, dann wirklich was Neues rauskommt und irgendwas wächst. Ja, habe ich mich wahnsinnig gefreut. Und ich habe diese Pflanze an einer sehr präsenten Stelle hier bei mir im Wohnzimmer und muss wirklich jeden Tag, denke ich, an René. Ist auch so ein bisschen schräg.
Ach, ja, war immer... Ja, das ist aber nicht, weißt du bist nicht die Einzige, die immer an mich denken muss.
Nee, natürlich. So, also jetzt wisst ihr.
Jeweils an den Pflanzenarzt. Ja? Ich meine, die Menschen denken ja an den Pflanzenarzt. Sie denken ja nicht an den privaten René, sondern die denken an den Pflanzenarzt, weil sie natürlich immer ihre Pflanzen um sich haben und immer wieder gucken und beobachten und sehen, aha, alles in Ordnung oder nicht. Müssen wir jetzt zur Sprechstunde, müssen wir jetzt den Notarzt rufen oder so? Und das ist halt, ja, hatte ich vorhin gerade eben wieder. Vorhin gerade wieder irgendwie aus Leipzig hat dann auch jemand angerufen und hatte dann echt Probleme mit seiner Pflanze und schickt dann natürlich Fotos, hat mir die Fotos angeguckt und was habe ich gesehen? 99% der Pflanzenkrankheiten sind gar keine, sondern sind Fehler, Anwendungs- oder Pflegefehler. Mm. Und das war
das heißt,
auch
zu
so.
Dir kann ich kommen, wenn mein Oleander so einen Oleanderkrebs hat oder wenn mein Olivenbaum auf dem Balkon so komisch schwarz unterm Blatt ist.
Zum Beispiel, genau. Ah, und genau, gut. Genau. Und dann, also du brauchst auch nicht kommen, das geht ja heute echt auch online alles. Also wir sitzen ja auch hier online.
Und den Olivenbaum kriege ich auch nicht mehr mit.
Nee, und das geht heute ganz einfach. Wir machen, also das ist halt per WhatsApp, mit WhatsApp-Telefonie oder eben, das geht ganz, es ist halt so wirklich so, ich habe Anfragen, also das Weiteste aus Shanghai, also das war eben auch eine, ja, das geht dann über WhatsApp. Hätte ich gerne einen Hausbesuch gemacht.
Shanghai-Hausbesuch? Also Hausbesuche kosten und per WhatsApp kann ich dich so anrufen?
Ja, also das ist immer so, dass wir das, also ich habe ja, das sage ich halt immer so ein bisschen scherzhaft, dass ich Kassenpatienten habe und Privatpatienten. So ist das eben auch wie im wahren Leben. Das heißt also, die Kassenpatienten kommen zu mir und bei den Privatpatienten fahre ich dann eben auch nach Hause. Das ist halt also, ich war jetzt auch vor kurzem am Lago Maggiore oder Maggiore, Entschuldigung, ja, da hatte ich eben auch ein Hausbesuch. Das war natürlich richtig schön. Da kann man dann auch mal ja, ein schönes langes Wochenende verbringen. Also auch das ist nicht schlecht.
Darf ich mal nachfragen? Da haben dich Leute eingeladen zu sich und haben gesagt, hier all-inclusive. Bleibst du mal eine Woche bei uns und kümmerst dich um unseren Fikus?
Nein, und zwar, das war ein verlassenes Grundstück. Das heißt, 20 Jahre hat da keiner drin gewohnt und nichts gemacht. Und da sah es eher aus wie bei Robinson Crusoe irgendwo auf der Insel. Da sind die Palmen wild gewachsen. Da waren die Kamelien 5 Meter hoch irgendwie. Und die waren der Meinung, ich könnte doch da mal einziehen und könnte da mal für die nächsten 3 Jahre wohnen und dann alles wieder herrichten. Also ich war
eine Frage des Preises, ne?
Ja, das. Aber ich war kurz so und habe gedacht, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Aber das Problem ist, wenn ich da 3 Jahre dann und da irgendwie mich da eingrabe, dann haben die Leute mich alle vergessen.
Aber wir haben ja einen unter uns, der spricht ja nicht nur perfekt Deutsch, der spricht auch Englisch und Russisch und vor allen Dingen kann der diesen komischen See 1000-mal besser aussprechen, weil er spricht auch Italienisch.
Ja, das ist schon mal gut. Ja, da hätte ich ihn ja mitnehmen können als Dolmetscher. Das wäre natürlich richtig gut gewesen.
Uwe, wir wollten jetzt einfach von dir mal hören, wie dieser See heißt.
Der Lago Maggiore.
Ja, Lago de Maggiore. Ja, ja, genau. Maggiore, genau. Ich sag mal immer. Ja, ja, genau.
René hat gerade gesagt, er hätte dich als Dolmetscher sonst gerne mitgenommen.
So, mein Italienisch ist nicht der Knaller. Ich kann es nicht gut aussprechen, aber die Vokabeln fehlen dann etwas.
Ah, naja, dann hätten wir das.
Ja, dann ich komme einfach so mit.
Ja, das ist ja auch okay gewesen. Keine Frage. Also manchmal ist das auch ganz wichtig, wenn man dann sagt, das ist mein Dolmetscher, der kann zwar nichts, aber es kommt immer gut an.
Genau, der kann gut neben mir stehen. Dann sehe ich einfach gut aus dabei.
Ja, genau. Das ist auch immer gut. Das kommt auch immer gut an.
Hat denn der Nicht-Dolmetscher eben die Definition vom Fahren mitbekommen? Also vom, ich begreife das ja nie, warum eine Blume anders heißt, als sie ist.
Die so aussieht, ja.
Ja, da gibt es ja viele Blumen oder viele Pflanzen oder Tiere, die noch was ganz anderem heißen. Der Hornhecht ist ja auch kein Hecht. Und bei Pflanzen fällt mir jetzt garantiert auch gleich was ein, was ganz anders heißt, als es eigentlich ist.
Ja, ein Veilchen. Da hat auch kein blaues Auge.
Die Wolfsmilch ist auch weder Wolf noch Milch. Ne? Na, also genau. Das gibt's ja andauernd.
Aber weißt du, warum die Wolfsmilch heißt? Ja, bestimmt.
Na, jetzt sind wir gespannt. Sag.
Weißt du?
Nee.
Ja, weil sie giftig ist, weil sie natürlich Wolfsmilch, das kommt von, das ist halt gefährlich, ja, ganz gefährlich und das ist darum,
sagt man. Wieso ist denn die Milch von einem Wolf ist doch nicht giftig?
Weil man früher immer gesagt hat, der Wolf ist natürlich auch gefährlich. Das ist natürlich nicht so, aber man hat ja früher ganz oft so Vergleiche gezogen, eben auch bei Pflanzen, ohne dass man jetzt, früher war das halt einfach so. Ich denke mal, also Rotkäppchen wollte dem Wolf auch im Wald nicht begegnen, weil er so gefährlich ist. Also ich möchte auch nicht irgendwo in Russland oder irgendwo so einem Rudel Wölfe begegnen, alleine so.
Ja, da kann ich nicht nach Brandenburg kommen.
Ja, da möchte ich auch nicht so alleine irgendwo in Brandenburg dann irgendwo spazieren gehen oder so. Dann, ja, und dann kommt mir so ein Rudel Wölfe entgegen, die vielleicht auch noch Hunger haben.
Dann nimmst du die Eibe mit.
Ja, aber ja, die esse ich dann vorher, damit die wenigstens auch was von haben. Da haue ich mich nicht mehr rein und dann sind die Wölfe auch hinüber. Das ist schon, also da gibt es ja ganz viele, also mit den Pflanzen und so, da sind ja auch viele Überlieferungen, wo man dann irgendwie, ja, das dann am deutschen Namen eigentlich oft erkennen kann, irgendwo dann, was die Pflanze irgendwie, ja, kann oder nicht kann. Und das ist halt.
Was ich immer total beeindruckend finde an den Gärtnerinnen und Gärtnern, die ich so kennenlernen darf, ist, dass ihr so sattelfest seid, René, was die lateinische Benennung anbelangt. Also das finde ich immer total toll. Ach. Mir geht es immer so, dass ich die am Ende der Saison einigermaßen gut drauf habe. Dann kommt der Winter, dann stöbere ich ein bisschen in Saatgutkatalogen, mehr aber auch nicht. Und im Februar fange ich wieder von vorne an. Und je älter ich werde, umso schlimmer wird's. Und dann fange ich wieder an, mir diese ganzen Begriffe in den Kopf zu. Also ganz die setzen sich dann fest. Ne? Aber irgendwie ist das bei euch Gärtnern fest drin.
Crossandra infundibuliformis, ja genau. Das ist halt, ja. Das hat gedauert. Das hat gedauert.
Was ist das denn? Was ist denn das?
Crossandra ist ist eine Zimmerpflanze, eigentlich eine orange blühende Zimmerpflanze. Frag mich jetzt nicht, wie der deutsche Name heißt. Kenne ich nur unter Crossandra infundibuliformis. Ja, das ist echt. Da gibt es schon ein paar Dinge, die man, es gibt auch komische Pflanzen, die man vielleicht auch gar nicht erwähnen darf mehr heute. Also das denke ich mir. Also wenn ich dann so mal Saxifraga, ja, Saxifraga stolonifera. Das erzähle ich jetzt nicht. Könnt ihr jetzt selber mal googeln, wie dieser Name deutsch heißt oder wie das, wie der deutsche Name davon ist.
Das mache ich sofort. Sag mal noch mal.
Ja? Das ist das schon. Oh, jetzt.
Saxi.
Aber irgendwas mit Saxi. Ja, Saxifraga stolonifera.
Erzähl es doch ruhig. Wir hatten neulich einen Podcast, der lief unter der Überschrift, da kann ja jede kommen. Also das kann ja jetzt nichts.
Ja, das sage ich jetzt mal nicht. Also das darf man ja heute, da muss man ja ganz vorsichtig sein, dass man sowas. Also das heißt, ich darf ja nicht mehr Winnetou sagen. Dann, wenn ich nicht Winnetou sagen darf und Indianer und so, dann darf man das erst recht nicht sagen. Ich glaube, also, ich wundere mich eigentlich.
Hängende Steinbrech.
Ja, aber der deutsche Name ist, da steht da nämlich auch nicht mehr dran. Der alte Gärtner kennt das noch unter Judenbart.
Ja, ja, ja.
Ah, okay.
Ja?
Na, schwierig.
Sag ich ja. Darum habe ich das jetzt ausgesprochen. Kannst ja rausschneiden.
Also nichts Versautes, okay.
Also versaut hätte ich ja kein Problem mit. Das ist ja nicht das Schlimme. Also das ist ja da. Aber da fällt mir auch nichts ein mit Pflanzen. Ich glaube, mit Pflanzen ist alles unversaut.
Ich stelle mir nur gerade die Frage, was habe ich davon, wenn ich weiß, dass Daffodils auf Deutsch Osterglöckchen heißt? Oder andersrum, warum soll ich denn wissen, dass Osterglöckchen auf Lateinisch Daffodils heißt?
Ja, das heißt, wenn du dich jetzt mit jemand unterhältst, der vielleicht nicht aus Deutschland kommt und der Osterglocke mit Osterglocke gar nichts anfangen kann. Ja, aber du unterhältst dich mit dem und sagst ihm den botanischen Namen und dann weiß er, okay. Und dann sagt der dir irgendwie einen italienischen Namen dafür und wo du sagst, kenne ich auch nicht. Ist ja ungefähr wie beim Arzt ja genauso, nicht wahr? Wenn der Doktor, ich meine, das Herz hat sicherlich auch, ja, ich sag mal, einen besonderen Namen. Und wenn der italienische Doktor sagt, das Herz muss ausgewechselt werden und der andere denkt, das ist die Niere, ja, dann gibt es Probleme. Also so ist
also
das
ich,
auch bei den
ich war sehr froh bei meinem Buch, dass ich jemanden kannte, der sich mit Pflanzen auskennt. Denn wenn man ein Buch schreibt, das im Garten spielt, wir haben so beim Fernsehen hier bei uns, beim SWR-Fernsehen, haben wir auch eine Pflanzenexpertin, die dann immer auch Pflanzensprechstunde macht und da ist. Und die konnte ich ständig anschreiben. Hilfe, wie was braucht ein Pfirsichbäumchen und in welchem Monat kann ich den einpflanzen? Oder was für einen Boden braucht die Blutbuche? Also ich hätte mich, glaube ich, zu Tode gegoogelt, wenn ich die Frau nicht gehabt hätte. Meine Dankesliste hinten im Buch ist wirklich, die ist lang.
Bist du privat oder kassenversichert?
Privat, natürlich. Hat zu sein.
Ja, aber dann weißt du ja jetzt, wen du anrufen kannst. Oder wo du sogar hinfahren, der dich sogar besuchen kommt.
Ja, ja genau. Das habe ich gleich eine Zweitmeinung einholen.
Ja, aber das ist mir viel zu gefährlich. Weil vielleicht bin ich das nächste Opfer in einem Buch oder sowas, im Krimi und so. Das
ja, ich habe auch ständig überlegt, kann ich jetzt irgendwelche hier Pflanzen, giftige Pflanzen nennen und vielleicht sogar ein Rezept dazu liefern, wie man jemanden um die Ecke bringt, um die Hecke bringt. Könnte ja jemand nachmachen, ne?
Auf alle Fälle. Ich meine, das ist ja aber auch gut so. Ich meine, ich schreibe Bücher und das machen die Leute alle nach.
Ja gut, aber dann geht es auch nicht um Mord.
Harmloser.
Ja, aber das ist doch auch nicht so. Ich meine, ich denke mal, dass man macht, wenn, dann hat man ja höchstens nur einen oder so. Oder vielleicht den man um die Ecke bringen will, weil er stört oder weil es vielleicht die Schwiegermutter ist oder so. Das ist ja verständlich.
Ich glaube, so viele Morde mit Pflanzen gibt es gar nicht.
Ach, so, ich glaube, vielleicht heute nicht so, aber früher. Also ich kenne zum Beispiel, was auch richtig gut funktioniert, ist Ameisengift. Ja, ich meine, hat zwar jetzt nicht mit Pflanzen zu tun, aber hat auch fast jeder.
Ach, wird sofort wieder notiert.
Ja,
Ameisengift.
Das heißt also, und mit Ameisengift geht das richtig gut, weil das ist ja ganz viel Zucker drin im Ameisengift, weil man ja die Ameisen mit dem Zucker anlocken will. Mhm. Und wenn man dann immer mal so im Kaffee oder im Tee dann regelmäßig, dann, ja, da gibt's auch wirklich, das ist mal versucht worden, kann man da mal googeln, also da hat wirklich jemand mal versucht, ich weiß nicht, ob das seine Schwiegermutter war, Mutter war, irgendwie wollte der was erben und hat gedacht, ich mach das mal. Und ich habe damals bei einer ganz großen Firma immer meine Schulung gemacht, die mit solchen Dingen zu tun hatten. Und da war dann die Anfrage, wie viel man denn davon braucht, um dann irgendwo zu verschwinden.
Hm. Ja, ah ja.
Das ist ja. Aber mit, ich meine, darum sage ich ja auch immer, kein chemischer Pflanzenschutz. Kannst du, wir machen alles, ja, erstmal, weil mit chemischem Pflanzenschutz, da kannst du ja wirklich hier. glaube, kennt ja jeder, E605, kannst du jeden um die Ecke bringen. Das ist aber ein grausamer, qualvoller Tod.
Ist wahrscheinlich auch nachweisbar.
Ja, 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 auf alle
Fälle. Das ist ja egal.
Aber das Resultat ist doch wichtig, oder?
Ja, aber wenn der Mörder entkommen will, ne? Wenn der Krimi länger dauern soll als irgendwie 57 Seiten, dann müsste man recherchieren.
Man kann es ja immer auf den Gärtner schieben.
Nee, der Gärtner ist ja bei mir, die Gärtnerin ist ja die Ermittlerin.
Ach so, die Gärtnerin ist die Ermittlerin. Das ist auch mal was Tolles. Ja, das ist ja mal was Cooles. Weil sonst ist ja eigentlich immer der Gärtner der Mörder, aber im Endeffekt war es dann doch der Butler. Also so ist
ja, das
halt
ist doch auch schon lange nicht mehr so, dass der Gärtner der Mörder ist.
Nee, glaube
ich nicht. Aber Christina, erzähl doch mal, worum geht's denn im Krimi?
Ja, Rosa Reich heißt meine ermittelnde Gärtnerin. Die war mal Lehrerin für Erdkunde und Biologie natürlich, das passt. Und geht in die Frühpension und erfindet sich quasi nochmal neu und die übernimmt die Gärtnerei ihrer Mutter. Das ist die Mutter Roswitha und die macht ein Gartenplanungsbüro draus. So kommt sie natürlich, habe ich mir gleich gedacht, wenn es eine Reihe werden soll, ne, dann kommt die zu verschiedenen Plätzen. Ne. Das ist nicht so wie im Schrebergarten, da hockt man quasi nur an einer Stelle, sondern dann kann sie mal ausziehen überall hin. Und der erste Fall führt sie auch gleich in einen Schlossgarten. Da hat der Besitzer sie angefordert und gesagt, hier, ich möchte den Garten neu gestalten. Ja, dann gräbt sie da um und findet Knochen. Naja, und dann ist die große Frage, was sind das für Knochen? Und dann sind das aber, ich sage es mal, ich will es noch nicht so ganz verraten, aber es sind Tierknochen. Das ist natürlich zu harmlos. Und dann hieß es vom Verlag gleich, Moment. Also wir brauchen schneller eine Leiche. Es ist ja mein erster Krimi und ich habe viel gelernt dabei. Da musst du jetzt schnell noch eine Leiche her. Also dann kommt auch noch der Bürgermeister um. Und ja, das macht also meine Rosa Reich, die ermittelt dann. Die hat natürlich ein ganzes Team dabei. Also ihre Mutter Roswitha, die ist horoskopsüchtig. Und dann hat sie noch einen alten Mitarbeiter in der Gärtnerei, der Willi. Der hat immer einen rheinischen Spruch parat. Dann hat sie noch einen ehemaligen Lehrerkollegen, Dr. Karl Schäfer. Der spricht auch Latein. Also der kann ihr mal in Zukunft mit den Pflanzennamen irgendwie weiterhelfen. Und dann gibt's noch den Baumschulbesitzer, der Andi. Der Andreas Krawinski, der hat ein Auge auf Rosa geworfen. Also so ein bisschen Liebe kommt auch drin vor. Ja, es wird immer ständig gegessen, nebenan im Gärtnereicafé. Und dann ist natürlich noch der Mops Archie dabei. Benannt nach dem englischen Königshaus, ne, nach Archie. Und ja, so ziehen die los. Auch einen Neffen hat sie auch noch. Der Neffe Moritz, der hilft beim Umgraben. Ja, und so zieht die dann durch den Schlossgarten und durch das Dorf in der Nähe von Bonn spielt das Ganze. Ist sofort jetzt erhältlich.
Also alle E-Book-Liebhaber können zuschlagen, kostet im Moment noch 3,99.
Das ist aber günstig.
Bevor es in die erste Pause geht, wann und in welcher Jahreszeit spielt denn Um die Hecke gebracht Rosa Reichs erster Fall?
Ja, im Frühling natürlich. Also ich habe es so im Geiste beginnen lassen, so mit dem, ja, jetzt so ungefähr, so unsere Zeit, so März, April, Mai. Und es geht dann, ja, bis in den Sommer rein und dann gibt's nochmal so einen kleinen Nachschlag im November. Ja, und so soll das auch weitergehen. Also immer im Frühling erscheint der Gartenkrimi.
Und was ihr im Frühling machen müsst, das gibt's dann gleich. Also Frühling. René rief gerade schon ganz aufgeregt. Ja, und ich habe es vor mir liegen. Kein E-Book, keine 3,99. Mit dem Pflanzenarzt durchs Gartenjahr. Was muss ich jetzt alles tun, damit Balkon, Terrasse oder auch Garten nicht nur bis Ostern schön werden, sondern vielleicht auch noch ein bisschen nach Ostern?
Ja, also eins muss ich erstmal sagen. Grundsätzlich habe ich etwas vergessen. Also in diesem Gartenjahr, da würde ich erstmal reinschreiben, dass sich im Frühjahr schlecht sterben lässt. Also das muss ich mal ganz einfach sagen. Das ist viel zu kalt. Also ich denke mal, wenn, dann sollte es ein bisschen wärmer sein. Das müsste ich dann hier nochmal reinschreiben. Also damit mein Buch vielleicht auch ein bisschen Krimi-artig aufgebaut wird. Aber es ist auch ein Krimi, mit dem man durchs Pflanzenjahr geht, weil also dieses Buch, hier geht es natürlich auch um Leichen manchmal. Ja, aber um Pflanzenleichen. Das heißt, man geht mal durch seinen Garten und dann sieht man die eine oder andere Pflanze, die dann irgendwie so ihren Kopf hängen lässt. Und dann geht man einfach mal durch und sagt sich, okay, April, 22. April, wer hat mir durch die Hecke geschossen? passt ja jetzt dazu, nicht wahr? Das ist, heißt also, da sieht man dann ganz einfach, aha, alles klar, es ist alles ganz schön durchlöchert. Was ist das? Das ist die Schrotschusskrankheit. Also und so kann man sich halt eben durch das ganze Buch wandeln. Also und dann ist natürlich immer die Frage, was ist zu tun? Das steht natürlich auch immer dabei. Und hier wie immer alles ganz natürlich, und zwar die Schrotschusskrankheit behandeln mit Meerrettichtee. Das heißt, man braucht 200 Gramm zerkleinerte Meerrettich, dann braucht das wird dann aufgekocht 30 Minuten, lässt man ziehen, wird verdünnt 1:5 und dann werden die Blätter eingesprüht. Also das ist auch ein kleines Kochbuch nebenbei, also das etwas andere Kochbuch. Hm. Also man lernt hier ja alles. Das heißt, man lernt hier, was kann halt eben so passieren in meinem Garten. Und das Tolle, das ist so einfach so passiert, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt einfach wirklich so, dass man immer gucken kann, wenn ich ein Problem in meinem Garten habe, passt das immer. Das heißt also, ja, wenn ich dann merke, irgendwas kreucht und fleucht da in meinem Garten und das ist nicht so gut, dann gucke ich halt einfach mal aufs Datum in diesem Buch und dann finde ich auch das Problem und gleichzeitig die Lösung. Ja, das mal so schnell erzählt.
Vielleicht kurz nochmal nachzufragen, gilt das denn für jede Hecke oder nur für bestimmte Hecken, also für Laubhecken oder geht es auch für Thuja?
Ja, also ja, da gibt's aber für Thuja, da gibt's keine Schrotschusskrankheit. Also bei Thuja steht hier auch was drin. Und zwar, ja, meistens steht denn Thuja eigentlich dann im Sommer drin, weil unsere Thuja im Sommer leidet. Und das ist ja immer ganz wichtig, egal was ich für Pflanzen habe, oder wenn ich mir irgendeine Pflanze in den Garten setze, dann oder mir eine Pflanze kaufe, dann immer vorher fragen, also ich sag mal, kann auch mit den Pflanzen sprechen, immer fragen, wo kommst du her? Was hast du für Bedürfnisse? Und wenn ich das weiß, dann passiert schon nichts. Warum? Weil die Thuja zum Beispiel ist eine Sumpfzypresse. Die heißt auf Deutsch ja auch Sumpfzypresse. Und die sagt mir eigentlich schon mal grundsätzlich, was die Thuja braucht. Die braucht ganz viel Wasser. Und wenn es dann so heiß ist wie in den letzten Jahren, dann leidet die. Weil man immer denkt, naja, so eine Gießkanne voll geht, aber sie will Sumpf haben, sie möchte ganz viel Wasser haben und dann leidet die und dann wird die braun und wird licht und dann, ja, wird der Pflanzenarzt gucken.
Wie der Oleander,
ich sage,
ne?
Sie müssen, ja, der Oleander braucht nicht so viel Wasser. Nee, das ist
Füße
ja
im Wasser.
Nee, nein, also nur wenn der Topf zu klein ist. Oleander, man einfach mal gucken, in Spanien.
So mediterran
steht der,
eigentlich, der Oleander.
Ja, genau. Da steht der an der Hecke. Ja, dann steht, da steht ja, heckenweise wird geschnitten, wie wir bei uns irgendwie die Ligusterhecke schneiden, schneiden die Oleanderhecke. Und ein Oleander ist halt wirklich eine Pflanze, wenn die nämlich zu viel Wasser bekommt, dann kriegt sie Staunässe und dann fallen die untersten Blätter ab, dann ist sie nicht mehr so voll. Das heißt also, dann kriegt die Haarausfall und das sieht dann auch nicht so toll aus. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen. Also das ist halt ja nicht so, oft stehen die natürlich in so einem super kleinen Topf, dann brauchen die halt ein bisschen mehr Wasser, aber sonst auch wirklich, ja, wie okay. In Spanien, ja, also gar nicht so viel. So viel Wasser. Also, aber das findet man auch in dem schönen Buch. 365 Tage und jeden Tag ein Tipp. Also da habe ich mir echt Mühe gegeben.
Wow. Okay.
Was ich immer mache eigentlich. Hört sich so an, dass ich mir keine Mühe gebe. Ich gebe mir immer Mühe.
Und ich kann unten selber noch was reinschreiben.
Ja, na genau. Das ist halt, ja, weil vielleicht habe ich ja mal was vergessen oder man kann auch seine eigenen Erfahrungen dann immer reinschreiben oder kann runterschreiben, ja, das habe ich jetzt aber anders erlebt. Oder man kann auch seine Rezepte, die man dann selbst vielleicht entwickelt hat, weil Gärtnern ist Learning by Doing, das sage ich immer. Also es gibt zwei Dinge, die man lernen muss, das kann ich immer wiederholen. Das Erste, was man lernen muss, ist Scheitern. Ja, das ist immer, jeder, egal was ich mache, weil das sind Lebewesen, da kann das Erste. Und das Zweite, was ich lernen muss, egal was, gönnen können, also abgeben. Das heißt also und wirklich nicht, wenn da mal ein paar, ich sag mal, Insekten oder ein paar Schädlinge auf meinem Busch oder Baum sitzen, dann sollte man nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen. Also manchmal ist das Aussitzen das Bessere.
Das hast du jetzt so schön gesagt, René. Und tatsächlich sind das ja zwei Dinge, die auch außerhalb des Gartens gelten. Ja, Scheitern gehört dazu und gönnen können auch.
Ja. Immer, im ganzen
Weisheit
Leben.
Weisheit aus dem Garten.
Ja, na klar. Also wer einmal einen Komposthaufen umgegraben hat, wird demütig. Und das lehrt uns ja der Garten.
Das glaube ich.
Das Besondere. Ja, na klar. Wir alle landen irgendwann auf dem Kompost.
Mhm. Ja.
Oder sind nichts anderes. Insofern, aber das ist toll. Ja, René, aber so schwer wird es dir nicht gefallen sein, das alles runterzuschreiben. Denn wie gesagt, wenn man nicht anpiekt, dann kommen ja 365 Tipps schon innerhalb eines Tages.
Ja, ja, genau.
Das runterzuschreiben. Ja,
aber es ist wirklich, also das muss man wirklich sagen, also es ist dann doch anders geworden, als gedacht war. Also mein Verlag hat gesagt, ja, mach mal so einen kleinen Kalender. Und ich wusste schon, dass es nicht ein kleiner Kalender wird. Also dass das eigentlich, und es ist wirklich so, dass das eigentlich im Moment der Renner ist. Also das ist wirklich, also mit dem Pflanzenarzt durchs Gartenjahr, ich habe ja noch ein zweites Buch dieses Jahr dann noch irgendwie gemacht, gesundes Gemüse anbauen. Es geht halt darum, weil das Gemüse ja auch immer teurer wird und ich die Leute natürlich auch animieren möchte, sich Gemüse selbst anzubauen, weil sie dann auch wissen, wo es wächst und wie es wächst. Und aber das ist halt mit dem Pflanzenarzt durchs Gartenjahr, das ist halt der absolute Renner.
Es ist aber auch praktisch gerade für Leute mit weniger grünen Daumen.
Ja, also das ist halt immer, das ist ja das, was ich mache. Also was für mich wichtig ist. Für mich ist wichtig, ich möchte ja, ich sage mal, ja, die Menschen, die vielleicht, ich sag mal, anfangen zu gärtnern, noch nicht so viel Wissen haben, die sollen halt einfach von meinem Wissen profitieren und das gebe ich halt ab und das gebe ich auch gerne ab. Und das mache ich natürlich auch online irgendwie bei YouTube oder irgendwo in meinen Online-Sprechstunden, die natürlich kostenlos sind, mache ich das natürlich auch. Also das ist, und das ist natürlich jetzt in der Woche, also das heißt, wo es losgeht, so die Gartenwochen, wo es richtig losgeht, wo man draußen in den Garten geht, dann ist das natürlich auch immer regelmäßig und ja, wird immer gut besucht.
Uwe, weil du eben so fachmännisch nach dieser Thuja-Hecke gefragt hast, bist du ein Gartenfan oder hast du einen grünen Daumen?
Meine Freundin hat einen grünen Daumen und die macht so die ganze Niedrigbepflanzung, während ich mich mehr so um die Bäume kümmere. Und René, da hast du gerade was gesagt, wenn es jetzt so losgeht. Ich glaube, die letzte Chance, Baumverschnitt zu machen, wäre dieses Wochenende. Eigentlich ist schon zu spät, aber wenn man jetzt nochmal ran muss, dann da. Und wir wollten auch letztens, ich wohne ja im Spreewald. Und wir haben da so ein kleines, gibt so ein Museumsdorf, Leide, und da wird dann immer regelmäßig so ein Kurs angeboten und ich habe ihn wieder verpasst, was mich echt ärgert, weil ich es gerne mal von einem Fachmann erklärt haben würde wollen. Also wir haben ein bisschen so ein Streifen Ackerland und da stehen ein paar Bäume drauf und dann wollen wir da verschiedene Sachen demnächst auch noch anpflanzen, also keine Landwirtschaft betreiben, sondern so zum persönlichen Vergnügen und Wohlschmecken. Und wenn es geht, ganz viele Kräuter.
Und Gurken. Ja,
die sind wichtig. Kräuter darf ich auch auf dem Balkon Gurken, halten.
Ja.
Ansonsten sagt mein Freund immer, nur was essbar ist.
Okay. Also, da hast du völlig recht. Kräuter auch auf dem Balkon kann man. Aber ich finde, man kann auch super auf Vorrat sowas pflanzen, weil man den ganzen Winter davon zehren kann, wenn man es einfriert. Und ich bin immer todtraurig, wenn im Februar das Bohnenkraut schon alle ist. Weil da muss ich wieder so lange warten, bis es nachgewachsen ist. Also wegen mir könnten wir ganze Meter davon anpflanzen.
Den muss man schon trocknen.
Wobei die Minze nicht so richtig gedeiht.
Warum nicht?
Die wird immer braun.
Die wird immer braun? Das ist halt einmal, also Minze ist eigentlich wie Unkraut. Ja, also normalerweise
ist
halt
Minze, muss man, Ach, ich habe die grüne Faust vielleicht.
Ja, okay. Ich glaube ja nicht so ganz an den grünen Daumen. Also ich glaube, René, was meinst du? Gibt es das wirklich? Also man weiß mehr oder weniger, aber
nee, also dass man der grüne so Daumen
Talent hat, das glaube ich eigentlich nicht.
Nee, also weißt du, was ich immer sage, das hat eigentlich nichts mit dem grünen Daumen zu tun. Es hat einfach damit zu tun, ob man sich einlässt oder nicht. Das heißt, entweder ich lasse mich drauf ein, ich lasse mich auf Garten ein und wenn ich das tue, dann ist alles gut und dann kommt alles von ganz allein. Also da braucht man sich wirklich keine großen Gedanken machen. Man muss so ein paar Dinge wissen, da will ich ganz kurz nochmal sagen mit dem Schneiden. Also sind so ein paar grundlegende Dinge, das heißt auf einen starken Rückschnitt erfolgt immer ein starker Austrieb. Das heißt also, wenn ich immer der Meinung bin, ich muss ganz viel abschneiden, kann ich sicher sein, dass auch ganz viel neu kommt. Ja, also das sind eben so Dinge so und wenn man sich drauf einlässt, dann lernt man daraus. Also man lernt daraus, wenn ich zum Beispiel meinen Apfelbaum und ich sag mal alle Blütentriebe abgeschnitten habe, dann habe ich im nächsten Jahr keine Ernte und wenn ich mich drauf einlasse, lasse ich das im nächsten Jahr sein und habe gelernt, ich muss wirklich, darf nicht das Falsche abschneiden. Oder ich schneide eher mal gar nichts ab.
Das ärgert mich bei diesem Oleander bei mir auf dem Balkon immer so. Ich habe den letztes Jahr wirklich radikal runtergeschnitten, weil der Oleanderkrebs und also ein Kram hatte. Und dann weißt du einfach, im nächsten Frühjahr wird der oder im nächsten Sommer wird der nicht blühen. Gut, dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt bin ich in Grönland im letzten Sommer, dann geht das ja. Aber dieses Jahr hoffe ich doch, dass der wieder blüht. Das ist doch ärgerlich, sowas.
Ja, aber das Problem ist beim Oleanderkrebs, das ist halt wie, ja, das ist nicht heilbar. Das heißt, der Oleanderkrebs ist halt immer wieder da. Und muss man halt, kann man immer ein bisschen zurückschneiden. Aber dadurch, dass unsere Sommer ja immer länger werden, das heißt, wir haben ja immer wärmere Tage und so. Und dann ist das überhaupt kein... Früher hat man immer gesagt, geht nicht, wenn du den Oleander schneidest, dann blüht er nicht. Aber jetzt ist es vorbei. Man kann ihn schneiden und er blüht auch. Wichtig ist halt immer, dass man immer weiß, Pflanzen leben eben nicht nur von Luft und Liebe allein, sondern wenn ich natürlich 3 Monate in Grönland bin, wer kümmert sich um meine Pflanze? Wer düngt sie jede Woche?
Ja, wenn ich Glück habe, die Nachbarn. Ja,
würdest du den
aber
jede Woche
düngen nicht?
Doch, also der Oleander, der gehört zu den Starkzehrern. Das heißt, der braucht eigentlich richtig, wenn der im Kübel steht, wenn der im Boden ist, irgendwo gepflanzt ist, dann hat er viel Raum und kann sich überall seine Nährstoffe suchen. Ist der aber im Kübel, kriegt der jede Woche Dünger, damit der richtig grün wird. Weil man sieht es sofort, man sieht es dem Oleander sofort an, weil die Pflanzen sprechen ja mit uns. Also wir müssen halt uns nur drauf einlassen. Ja, die Pflanzen sagen mir ganz genau, was sie brauchen, was sie nicht brauchen. Und so ein Oleander, das Erste, was er macht, wenn er Hunger hat, er lässt die unteren Blätter fallen und er wird kahl. Weil er nämlich mit dem, was er zu futtern kriegt, eben seine ganzen Blätter nicht mehr ernähren kann. Also muss er notgedrungen anfangen, seine Blätter abzuschmeißen. Und jetzt muss man das mal ausprobieren und dann wirklich in der Sommerzeit, sobald die Uhren umgestellt werden, dann fängt man an, jede Woche zu düngen und dann wird man sehen, wie toll er auch durch den Winter kommt, weil er gut Reservestoffe einlagern konnte. Und das ist mit fast allen Kübelpflanzen so, mit allen Beet- und Balkonpflanzen. Also das ist wie beim Menschen nicht am Futter sparen.
Jetzt würde ich aber dann doch auch gerne nochmal zu den braunen Spitzen meiner Alocasia fragen wollen.
Genau.
Was würdest du denn da empfehlen?
Also ich würde jetzt erstmal abwarten. Also ich will dir ja natürlich die Hoffnung nicht nehmen. Ist das Blatt schon aufgegangen, das neue?
Nein, aber es wächst in einem Affenzahn.
Ja. Okay, das wächst in einem Affenzahn.
Ich glaube, 2 Tage oder so.
Okay, und dann musst du darauf achten, ob dieses Blatt dann irgendwo oben an diesem Kopf irgendwann abknickt und runterfällt. Wenn es das tut, dann ist der pH-Wert nicht in Ordnung von deinem Boden. Da musst du da noch mal ein bisschen gucken, da musst du ein bisschen Schwefel nachgeben. Weil die Alocasia, egal, die brauchen den sauren Boden. Und das Wichtigste ist natürlich, das machst du ja schon immer, du gießt ja mit Regenwasser oder mit kalkfreiem Wasser. Aber das kommt auch immer auf die Erde drauf an. Meistens ist der pH-Wert, der liegt dann so bei 6 bis, ja, 6,5 bis 7. Aber die Alocasia hätte gerne 5. Also im sauren Bereich. Ja? Und dann, Und das ist halt mal, das zeigt sie mir dann immer, dass ich, das zeigt sie mir mit Blattflecken. Ne? ja, natürlich. Aber, ja, das zeigt sie mir mit Blattflecken. Aber das ist halt eben so, die kommt eben aus den Tropen. Und wächst im unteren Bereich, das heißt dort, wo das ganze Laub und alles runterfällt und zersetzt wird. Und dort ist ein etwas saures Milieu und da fühlt sie sich wohl. Und da muss man halt, ja, genau. Das heißt also, wie schon, ja, das sage ich ja immer fragen, wo kommst du her, Pflanze? Und dann weiß man auch, was sie braucht. Aber sie sah ja gut aus. Also, aber man muss halt immer ein bisschen drauf achten.
Oh, in Champagner kommst du nicht drum rum, ne? Das ist klar.
Ja, keine Frage. Wenn ich hier nicht schon ausgetrunken habe, bis wir uns das nächste Mal sehen.
Also wenn ich jetzt einen bunten Balkon haben möchte, rufe ich dann Holland, Holland und alle Tulpen sprießen?
Ja, schön wär's.
Kannst du mal versuchen.
Ich denke mal, wenn du das laut genug machst, du stellst dich auf deinen Balkon und machst das laut genug, so eine Stunde ungefähr, dann wirst du sehen, dann wird es irgendwann klingeln, dann kommt kein Holländer, dann kommen diese Leute mit dieser weißen Jacke, die sie dir hinten auf dem Rücken zubinden. Das kann passieren, ja. Das kann passieren, aber da wird keine Tulpe kommen.
Ja, die Tulpe kommt nämlich erst. Oder eine Tulpe im Topf.
Ja, dann kriegst du, aber da
kann auch einen kleinen Club an der Backe.
Ah, ja, Amsterdam oder so. Ja. Ja, das kann natürlich auch möglich sein. Ja, ja, genau. Oder auch nicht. Ey. Die schmeißen von oben irgendwie, weil gerade das die schlechteste Fußballmannschaft war. Das geht auch nicht. Also die Tulpen ist halt einfach so, du kannst jetzt Tulpen kaufen. Du musst fertig vorgetriebene Tulpen kaufen, da kannst du die in deinem Balkonkasten pflanzen. Du kannst aber keine Tulpenzwiebeln pflanzen, weil die brauchen einen Kältereiz. Da musst du wirklich im Herbst pflanzen damit. Das ist auch immer ganz viel, was viele Leute, ich habe immer wieder Anfragen jetzt vor kurzem auch wieder gehabt. Da habe ich eine E-Mail bekommen von jemand, der hat mir gesagt, er hat jetzt ein paar Tulpen noch, ob er die in den Kühlschrank packen kann 3 Tage. Und einen Kältereiz. Ja, die brauchen Kältereiz, aber einen Kältereiz von 6 Wochen ungefähr. Und das müssen die haben, damit sie dann eben, darum müssen die im Herbst gepflanzt werden. Und dann auch aber in den Blumenkasten. Und dann brauchst du auch gar nicht brüllen, Holland, Holland, Holland. Da kannst du dann einfach, die kommen von ganz alleine.
Dann kommen sie einfach. Aber ich finde dieses Thema, was dahinter steckt, eigentlich total schön. Gerade für Gartenanfänger oder Gartenneulinge. Dass man nämlich wirklich oft denkt, oh Mann, schon wieder zu spät. Ja, denn das ist es ja bei den Tulpen, ist es extrem. Aber das hast du bei vielen Dingen. Also die Aussaat muss jetzt in die Erde. Und eben bei manchen Pflanzen auch nicht in 6 oder 8 Wochen. Da ist es einfach zu spät. Dann schaffst du es nicht mehr bis zur Saison. Ja. Und das finde ich irgendwie, da musst du halt, wenn du es verpasst hast, fast ein ganzes Jahr warten. Und insofern ist es, also ich musste das sehr bitter lernen. Ja, bei vielen Dingen, dass ich dachte, oh nee, jetzt war ich schon wieder zu spät dran. Es kam immer um diese paar Wochen verspätet, oder bei den Tulpen wären es ja nun Monate sogar gewesen, ja. Und das finde ich irgendwie, wenn man da einmal drinsteckt und sein Leben danach ausrichtet, das macht was mit einem, finde ich. Ja. Mittlerweile habe ich es begriffen, aber es hat lange gedauert.
Ich freue mich jedes Frühjahr, wenn ich sehe auf meinem Balkon, irgendwann sage ich immer, ach komm, jetzt ist Winter, jetzt schneit es da und auch drauf, ich mache da gar nichts. Und jedes Jahr kommt der Schnittlauch wieder. Da dachte ich mal, ich dachte, der wäre einjährig oder so, aber nö, der ist schon wieder da, wunderbar.
Ich muss auch ganz kurz nochmal dazu sagen, auch dass die Gärtner, die haben für alles einen Trick. Das heißt also, wenn du das verpasst hast, die Zeit, das heißt mit der Aussaat, dann denkst du, jetzt ist alles zu spät. Nur ein Beispiel, Paprika, wenn du Paprika aussehen möchtest, dann heißt es ja immer, du musst im Januar Paprika aussehen, sonst schaffst du das nicht. Ich kann heute noch Paprika aussehen und ich kann auch in 14 Tagen noch Paprika aussehen und das würde genauso kommen. Weil warum? Da gibt es nämlich einen Trick, da nimmt man die Paprikasaat, ja, die hat an der Spitze, die hat so eine kleine Spitze oben dran, so eine kleine Spitze, da nimmt man ein kleines Messer, dann schneidet man diese kleine Spitze an, packt die Paprikasaat 24 Stunden in Wasser und deckt die dunkel ab. Und dann kann man sie nach 24 Stunden rausnehmen und dann sieht man schon, wie sie gekeimt ist. Das heißt also, das nennt man auch Geburtshilfe. Und dann kann ich eben, ja, dann sagen alle zu mir, das Bad schaffst du eh nicht mehr. Und meine Paprika ist dann genauso groß und genauso schnell da, wie die schon im Januar angefangen haben. Ja, also das
sind halt, aber nicht die Paprikasamen. Da sind aber nicht die Paprikasamen aus der Paprika selbst direkt, oder?
Kann man auch, klar. Also das ist immer, es kommt immer darauf an, ob man eine F1 hat oder ob man eine Samenechte hat. Jetzt fängt jetzt, ja, dann das schon wieder, ja. Jetzt muss man erstmal wissen, was F1 und Samenechte, aber wir wollen ja hier jetzt nicht ins Tiefe gehen.
Wieso? Aber es ist doch total spannend. Wenn die...
Ja, also Samenechte heißt ganz einfach, ich sag ganz kurz so, F1 sind Inzuchten, das heißt also eine F1 ist eine Inzucht, die ich nicht mehr vermehren kann. Da sind meistens die Saat auch immer taub. Das heißt, der Vorteil von der F1, alle Früchte sehen gleich aus, alle Früchte schmecken gleich. Und bei meinen Samenechten ist das so, dass ich eben die selbst aussehen kann und die Samenechten sich dann in meinen Garten etablieren. Das heißt also, im ersten Jahr wird die Paprika nicht so schön, im zweiten Jahr wird sie schon besser und im dritten Jahr noch besser. Und nach 5 Jahren habe ich meine eigene Sorte aus meinem eigenen Garten, weil die Pflanze sich an dem Standort also etabliert oder gewöhnt hat. Ja, und das schafft man eben nur mit Samenechten. Das heißt also, wenn ich dann meine Samenechte dann mitnehmen würde und dann nach Berlin bringen würde, dann würde die gar nicht wachsen, weil sie sich eben hier in meinem Garten wohlfühlt und sich an dem Boden, an den Standort gewöhnt hat. Und das ist halt der große Vorteil. Und so hatten wir früher eine riesen Artenvielfalt an Gemüsepflanzen. Und heute haben wir halt nur noch ganz wenige, weil man immer nur die F1er hat. Das heißt, nur die F1 oder ganz viel die F1er, die man natürlich immer wieder kaufen muss. Das ist auch schlecht eigentlich. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt.
Meine Großmutter hat ja jahrzehntelang Das ist eine Heimatvertriebene gewesen aus dem heutigen Rumänien oder aus Rumänien, die Siebenbürger Sächsin, und die hat die Tomatensaat von ihren Vorfahren gehütet wie ein Schatz und jedes Jahr diese Tomaten wieder angebaut und dann das Saatgut extrahiert. Und das ist wirklich ein wohlgehüteter Familienschatz.
Und die hast du auch noch, ja? Die hast du auch noch und die hütest du auch weiter, ja?
Sie kamen zwischendurch abhanden, aber jetzt habe ich sie wieder.
Ah ja. Ja. Schmecken die anders?
Wie anders? Nee, die schmecken fantastisch. Das sind ganz große, dicke Fleischtomaten. Und die sind einfach großartig. Und ich finde das total schön, dass die sind eben, ich würde sagen, das einzige und damit auch wichtigste und auch sehr persönlichste Überbleibsel oder eine Erinnerung an meine Großeltern. Und für die war jedes Mal im August, wenn sie die Ernte einholten, die sind dann eben irgendwann nach Süddeutschland gekommen, aber das war ein Stück Heimat natürlich. Die Erinnerung auch an da, wo sie herkamen. Ganz toll.
Das heißt also, die sehen halt alle nicht so gleich aus. Das heißt so, die sind unterschiedlich, sieht man bei Auberginen zum Beispiel. Wenn ich Samen echte Auberginen habe, dann sieht einer nicht aus wie die andere, sind alle unterschiedlich, die eine groß, die andere krumm und so. Aber das ist ja das, unser Markt nicht möchte. Die möchten alle einheitlich, da soll jede Gemüsepflanze aussehen wie die andere. Und das ist aber eigentlich auch nicht toll. Also da muss man sich eigentlich auch gegen auflehnen. Also das jetzt.
Ja, total. Hast du ja im Obstanbau auch.
Ja, genau.
Das ist ein Riesenthema im Obstanbau. Ich meine, nirgendwo ist die Spritzmittelindustrie so stark wie im Obstanbau. Genau deswegen, weil wir die über Jahrzehnte im Grunde verlernt haben, dass Äpfel auch klein, schrumpelig und löchrig aussehen können.
Ja. Genau. Und manchmal besser schmecken.
Ja. Genau. Vor allem verträglicher sind sie.
Genau.
Antiallergen so, ne? Das stimmt.
Es kommt ja auch ein bisschen Arbeit auf alle zu. Es kommt ja dann auch tatsächlich der erste Rasenschnitt. Was mache ich mit dem Rasenschnitt?
Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Also erstmal muss ich wirklich sagen, das ist ja so, dass jeder, also wenn das Frühling wird und man das erste Mal mäht, dann duftet es ja richtig schön. Oder sagen immer ganz viele, boah, ey, ich kann das so gerne riechen, wenn dann der erste Rasenschnitt, das riecht nach Frühling. Und jetzt muss ich aber erstmal ein bisschen was Schlimmes erzählen, weil das sind eigentlich die Hilfeschreie des Rasens. Also das muss man, also das heißt, wenn der Rasen reden könnte, würde der vor Schmerzen schreien. Also das muss man auch mal sehen. Warum eigentlich, möchte ich auch ganz kurz erklären. Was macht der Rasen? Der Rasen wächst und möchte sich eigentlich vermehren. Der möchte seine Art erhalten. Also der Rasen will nach oben wachsen und will irgendwann eine Blüte bilden. Und dann kommt der böse Mensch und immer wieder wird der Rasen abgemäht. Und was kann er? Er kann sich halt nicht vermehren. Und er versucht, seine Artgenossen zu warnen, indem er nämlich Duftstoffe aussendet. Ja, also das erstmal so. Jetzt habe ich erstmal das Schöne vorweggenommen. Aber was macht man mit dem Rasenschnitt? Ganz einfach. Wenn ich zum Beispiel mir einen Garten anlegen möchte, einen Gemüsegarten, dann kann ich diesen Rasenschnitt zum Beispiel, also ich habe eine Rasenfläche, die ich zum Beispiel dann zum Gemüsegarten umfunktionieren möchte, da kann man natürlich dieses anstrengende Umgraben vornehmen, das heißt, was absolut auf dem Rücken geht, aber ich kann es auch anders machen, das heißt also, ich lege einfach die Kartoffeln auf diese Rasenfläche oder auf diese Fläche, die ich dann eben zum Gemüsegarten umwandeln möchte, und dann nehme ich den Rasenschnitt und Laub und alles, was ich habe, und decke die Kartoffeln damit ab. So, und dann fangen die Kartoffeln an zu wachsen. Und die machen dann das Jahr über die Arbeit. Die sorgen dafür, dass der Rasen, der da drunter ist, verrottet, dass der Boden aufgelockert wird. Also es ist eine ganz einfache, rückenschonende Maßnahme, um irgendwie also ein Stückchen Land zum Ackerland umzufunktionieren. Das Erste, was ich dann ernte, sind halt eben Kartoffeln.
Na, das ist doch mal ein Tipp.
Ja.
Christine arbeitet ja beim Fernsehen. Sabine arbeitet auch fürs Fernsehen. Und Sabine, hast du gemerkt, wie genial diese Überleitung jetzt war?
Ja, großartig. Welche Überleitung? Rasenschnitt auf den
Kompost, natürlich. Im Garten zwischen Knolle und Kompost liegt das ganze Leben. Das ist dein Buch. Also ja, bitte. Ja.
Das stimmt. Das stimmt. Ist ja auch so. Also die Knolle, wie gesagt, kommt ja im Frühjahr. Und dann werfe ich alles die ganze Saison über auf den Komposthaufen und der ist dann im Herbst reif. Insofern fand ich das ganz passend. Ja, alles bildet sich ja in dieser Zeit ab. Du möchtest, okay, ich darf weiter ausführen, worum es in meinem Buch geht. Das sind Geschichten, Geschichten. Ich bin ja als Gartenjournalistin unterwegs, also ich bin ja nicht nur Gartenjournalistin, aber auch habe diese kleine Rubrik Platz im Garten und dafür reise ich meistens innerhalb Deutschlands, manchmal auch im Ausland durch die Gegend und treffe Menschen aus der grünen Branche, wie zum Beispiel den René, den ich schon ein paar Mal interviewt habe. Aber es sind auch Orchideenexperten, Sammler alter Apfelbäume. Ich war in der Krumpholz Werkzeugschmiede und habe ein Gartengerät selber geschmiedet und so weiter. Und ich tauche ein in das Leben dieser Menschen, die eben ihr Geld damit verdienen, dass sie irgendwas im grünen Bereich machen. Viele von denen sind extrem innovativ, haben natürlich einen ganz anderen Bezug zu Nachhaltigkeit und Ökologie, als man das so ansonsten eventuell an Menschen feststellt und sind irgendwie in vielen Dingen schon viel, viel weiter und vor allen Dingen sind sie alle extrem demütig dem Leben gegenüber. Also Gartenmenschen sind immer toll. Ich habe noch nie irgendeinen Idioten darunter gehabt. Und diese Leute treffe ich, tauche ein in deren Leben, filme einen Tag, fahre wieder nach Hause. Und da passiert natürlich ganz viel, eigentlich passieren immer die spannendsten Sachen, wenn die Kamera gerade abgeschaltet ist. Und dieses Buch war eine schöne Gelegenheit, um die spannendsten und schönsten Geschichten, die ich so erleben durfte, aufzuschreiben. Unter anderem, es sind auch persönliche Geschichten dabei, wie zum Beispiel die Tomaten meiner Großmutter. Aber es geht eben ganz viel auch darum, wie Journalismus funktioniert, wie Gartenmenschen ticken und was das alles mit dem großen Ganzen zu tun hat. Darum geht es in diesem Buch. Ja. René hat's gelesen, ne?
Ja. Und, also ja. Das ist halt auch so, man sagt ja immer so, das ist so ein typisches Frauending. So, also ich denke mal so, dass so, aber es gibt auch Männer, die dieses Buch lesen. Und das kann ich auch empfehlen.
Ja, das ist schön. Mal,
wenn man sich,
ich wollte gerade sagen, mal, also ich werde mir das wohl zulegen. Das klingt spannend.
Ja, das würde mich freuen.
Also man kann das ruhig, ja. Genau.
Ja.
Und das gibt's also, ja jetzt auch als Taschenbuch.
Also genau pünktlich für diesen Podcast, ja, ist das Buch als Taschenbuch erschienen. Ganz, ganz großartig finde ich das. Ja, kostet 12 Euro, ist ein tolles Ding. Ich habe es hier vor mir und ich bin natürlich all excited und auch ganz stolz. Ja, ist schön.
Und wie läuft's? Also ich habe den Eindruck, Gartenbücher laufen super.
Ich habe den Eindruck, es gibt unglaublich viele Gartenratgeberbücher. Ja. Also, und da ist aber natürlich René auch ganz vorne mit dabei. Aber es gibt wahnsinnig viele. Also dieses Jahr, es ist ja auch der Deutsche Gartenbuchpreis jetzt gerade verliehen worden und da sind ja
Bücher
ohne Ende. Ja, genau. Also meins hat letztes Jahr den Preis gemacht. Da bin ich auch sehr froh. Und das aber im Bereich Prosa und Lyrik. Dankeschön. Ja. Und genau. Aber so Geschichtenbuch. Im Grunde gibt es gar nicht so viele. Also da sind wir eine relativ kleine Gruppe an Menschen, die solche Geschichten aufschreiben. Das ist ja nicht fiktional, so wie deins, Christina, sondern das ist ja ein Geschichtenbuch und das ist auch gar nicht so ein bisschen wie Winnemuth zum Beispiel oder Eva Demski schreibt auch Gartengeschichten und ich. Und dann, da gibt es schon noch ein paar, aber so wahnsinnig viele dann doch nicht. Also wer einen Ratgeber sucht, der wird an anderer Stelle, finde ich.
In meinen Büchern erzähle ich natürlich auch ein bisschen, das ist immer aus meinem Garten und auch mal aus meiner Sicht und so. Das heißt also, ich erzähle jetzt nicht so viel Geschichten, aber bei mir gibt's ganz viel Wissen. Und das heißt also auch Wissen, was ich über meine 30 Jahre, die ich hier irgendwie im Garten rummache, dann eben zusammengetragen habe. Und da sieht man dann aber auch mal so ein Foto von unseren Hasen. Das heißt also, wir haben ja so richtige Kampfhasen, die so ein Kampfgewicht, ich glaube, weiß nicht, 7-8 Kilo haben und auf Kehle dressiert sind, wenn einer in unseren Garten kommt und unseren Kohlrabi klauen will. Ja, also sowas ist da natürlich auch mit drin. Und ich glaube, das ist halt auch, die Mischung macht es immer. Die Mischung macht es immer. So ein trockenes Buch ist immer schlechter zu verkaufen, als wenn man dann irgendwie sowas hat, wo man vielleicht auch mal, weil für mich ist Garten Spaß, da muss man auch lachen können und da darf man auch lachen und da darf man auch mal ein bisschen übertreiben. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Aber ja, ich denke mal, das ist eben wichtig und ich glaube, das macht es dann erfolgreich.
Sabine, das schreit nach einer Fortsetzung.
Ja, also ich höre ja nicht auf, ich habe ja meine Rubrik, ich mache ja weiter und erlebe ja weiter auch abenteuerliche Geschichten. Also zum Beispiel bin ich, das kann ich euch ja erzählen, an dieser Stelle, das war wirklich wahnsinnig schräg und auch aufregend, aber auch irgendwie witzig oder vielleicht auch nicht so witzig. Aber ich habe seit langer Zeit eine Englandreise geplant. Die musste Corona-bedingt immer wieder verschoben werden. Und dann endlich letztes Jahr im Herbst, im September, saß ich dann, also stieg ich ein in den Flieger. Und meine Redaktion rief mich an und sagte, Mensch, wir wollen ein Live machen morgen, hast du Zeit und Lust? Und dann habe ich gesagt, das würde ich gerne machen, aber es geht nicht, weil ich nämlich heute ja nach England, nach London fliege, um meine Gartenreihe endlich zu produzieren. Und dann stieg ich in den Flieger und dann machte ich das Handy aus und dann machte ich es wieder an. Und dann rief mich die gleiche Person an aus der Redaktion und sagt, du bist in London, die Queen liegt im Sterben. Ja, und dann haben wir natürlich alles stehen und liegen lassen und sind erstmal ins Studio London gefahren, die aus diversen Gründen unterbesetzt waren. Und dann habe ich alles über Bord geworfen und habe dann erstmal live berichtet vor dem Buckingham Palace und so. Und als ich dann da nach 48 Stunden wieder rauskam und auftauchte, waren von meinen Themen, die ich hatte, 4, waren dann 2 im Eimer. Da musste ich mir erstmal irgendwie was Neues suchen und so. Aber das sind natürlich so aufregende Seitenstories, ja, die man nicht in einen Film packen kann. Da hat das dann auch nichts zu suchen, aber die man eben wunderbar aufschreiben kann. Ja, das ist natürlich aufregend gewesen. Solche Sachen.
Da erblasst doch jetzt die Promi-Reporterin vom SWR vor lauter Neid. Hä?
Ja, da war ich, als die Queen gestorben ist, da bin ich hier zu unserem Kaffee oder Tee, zu unserer Sendung, aber auch erst am Freitag, das war ja Donnerstagnachmittag, ne, wenn ich mich richtig erinnere, und ich saß hier, ja, und habe eigentlich die Sendung vorbereitet und hörte immer, jetzt sagt der Arzt irgendwie, es sieht nicht gut aus. Ich dachte so, oh je, das ist schon mal ein schlechtes Zeichen. Dann hieß es, ja, jetzt sind also Prinz Charles und alle möglichen aus der Familie auf dem Weg zu ihr. Dann dachte ich, oh Gott, das ist wirklich ernst. Und dann hieß es ja, jetzt ist sie wirklich gestorben. Und dann konnte ich meine ganze Vorbereitung über Bord werfen für den nächsten Tag und habe halt nur Queen gemacht. Ja, ja. Ich war dann quasi hier stationär, hier zu Hause und habe von hier berichtet.
Ja, na klar. Also ich meine, auch die Kollegen im ZDF haben sich, würde ich sagen, 10 Jahre im Studio auf diesen Tag vorbereitet, ja. Aber wenn es dann, als es dann nun tatsächlich kam, waren am Ende doch alle überrascht und dann war, ich weiß gar nicht, ja, der eine irgendwie im Urlaub in Süditalien und der andere zur Fortbildung oder whatever. Also da waren schon ein paar Leute, aber es waren eben nicht allzu viele und es war eben ein irrer Zufall, dass ich nun ausgerechnet an dem Tag da gelandet war. Ja, und dann lässt man natürlich auch alles stehen und liegen und ist dann erstmal aktuelle Reporterin. Ja,
oh, ja, das mit dem, ja, Tod passt ja eigentlich nie.
Richtig, da sagst du was, ne? Genau, naja. Aber am Ende ist dann doch noch eine Gartenreihe bei rausgekommen. Es war auch ganz toll. Ich war zum Beispiel sehr spontan, habe ich einfach nur angerufen, habe gesagt, habt ihr Zeit? Haben die gesagt, ja, komm vorbei. Ich war auf der einzigen Teeplantage Englands. Also auf der Insel selber wird natürlich ohne Ende Tee getrunken, aber die bauen ja keinen an. Der kommt ja aus Indien und China. Aber eben jetzt dann schon. Und es gibt eine Teeplantage im Südwesten von England, ganz nah an der Küste. Und das ist total spannend. Da hat echt so ein wagemutiger Gärtner irgendwann gesagt, Mensch, von den klimatischen Bedingungen her könnte das hier klappen. Und hat mit ein paar Teepflänzchen angefangen. Und hat da rum experimentiert. Und jetzt stehen die alle in großen Reihen und es läuft. Und der wird vertrieben und der schmeckt super.
Die also, haben da dieses Mikroklima, ne?
Ja, genau, genau. Die haben so ein, also da ist ein ganz tiefer Fluss, aber nur an dieser einen Stelle, ja. Und der Fluss geht unten im Tal und weil der so tief ist, bildet sich morgens immer Nebel und dieser Nebel zieht eben über die am Hang gelegenen Teefelder. Und das tut dem Tee total gut. Tee ist relativ empfindlich. Ich habe mir natürlich zwei Pflänzchen mitgenommen, die haben aber die Grätsche jetzt gemacht über den Winter. Ja, weil ich habe gesagt, ich will auch Tee im Garten haben. Ja, das sind dann immer so die, das sind dann so Beutepflanzen. Also egal, wo ich bin, ich bringe ja immer irgendwas mit und ich kann ja gar nicht anders und schlepp das dann mit nach Hause. Und ich habe die im Koffer in meinen Gummistiefeln eingepackt, in so Papier gewickelt und dann in die Gummistiefel, damit die Pflänzchen es schaffen. Und dann sah es auch erst ganz gut aus, aber jetzt mit dem Winter, das ist Mist, ja, natürlich.
Warst du mal in Maycastle? Das ist dieses kleine Schlösschen ganz im Norden am Meer. Da hat Queen Mum gewohnt. Oder das war zumindest eine ihrer Residenzen. Da gibt es auch einen ganz niedlichen Garten drumherum.
Nee, da war ich nicht. Da war ich nicht. Naja. Also die Engländer sind sowieso, also ich sage immer, wenn ich in England wäre mit meinem Job, dann wäre ich ein totaler Superstar. Ja. Weil die haben
also
die Gartenkultur. Ja, ja, ne? Das ist, aber die Gartenkultur in England, also wenn man einmal Chelsea erlebt hat, ja, die Chelsea Flower Show, dann dann weiß man, das ist, die ticken einfach komplett anders. Also wenn du, also hier wird ja Gärtnern immer noch so ein bisschen gesehen wie so ein, naja, altbackenes Hobby, als hätte das Leben nichts Besseres mehr für dich bereit. Also es ändert sich jetzt ja gerade, hat Corona auch zu beigetragen, aber es ist schon immer noch so ein bisschen, naja, wenn du sagst, ja, wieso, ich gärtnere, dann sagen alle, nächstes Thema. Und zumindest die, die nicht gärtnern. Und das ist in England natürlich völlig anders. Also wenn du jemandem sagst, ich gärtnere, dann siehst du die Hochachtung aus den Augen blitzen. Ja, das
ist, also ich kann da auch mal sagen, das heißt, wenn ich dann irgendwelche Kollegen oder Klassenkameraden so mal getroffen habe, dann haben die immer, dann trifft man sich und dann fragen die, und was machst du so? Und du sagst, ja, ich bin Gärtner. Und dann sagen die, ja, sag mal wirklich. Also so geht das dann schon. Das ist halt so nach dem Motto, hast du in der Schule nichts geschafft, wirst du Gärtner. Also das ist dann immer so eine, ja, also das ist wirklich traurig manchmal, denn, wo ich total immer denke, boah, das ist, ja. Aber dann gibt's auch wieder andere. Also ich kenne Multimillionäre, ja, die haben so viel Geld und da sagt mir noch die Dame, ja, also wenn ich nochmal auf die Welt komme, werde ich Gärtner. Da habe ich gedacht, wir können gleich tauschen.
Ja.
Ja, das. Aber dann hat sie nichts mehr gesagt. Dann hat sie nicht gesagt, okay. Ja, also das ist halt, aber das ist halt eben auch so. Das ist halt wirklich, aber es gibt ganz viele, die wirklich gerne gärtnern und Gärtnern hat immer, macht Freunde, also sorgt dafür, dass man ganz viele Freunde gewinnt unter denen, die dann gärtnern. Und das ist halt wirklich toll. Also ich würde es immer wieder machen. Also ich möchte auch nicht unbedingt Multimillionär werden, weil die haben eh andere Probleme.
Nee, die Gärtner, die haben ja auch nicht nur ein unheimliches Wissen in dem ganzen botanischen Bereich. Ich habe hier einen vom Gartenbauamt in Baden-Baden. Den kann ich auch immer fragen, wenn ich wissen will, wie sah denn zum Beispiel Baden-Baden, ich arbeite gerade auch an einem historischen Roman, wie sah denn Baden-Baden im letzten Jahrhundert aus? Welche Bäume standen hier? Und das finde ich dann auch total interessant. Der weiß ganz genau, hier in der Allee, das waren alles Kastanien und hier hatten wir ganz exotisches Gehölz. Also sowas weiß der dann auch. Also nee, Gärtner, das ist großes Wissen.
Also ich bin ja auch oft in Baden-Baden und ich finde das so toll da. Also ich gucke mir da auch immer die ganzen Mammutbäume da an, die umarme ich da und so. Und das ist echt total, also es ist wirklich ganz toll da. Also das ist wirklich,
bin immer gerne da. Ja, bald kommen wieder die Rosenneuheiten, der Rosengarten hier.
Genau, da bin ich
dann auch wieder bald bepflanzt.
So, wenn ihr Baden-Baden so liebt, dann empfehle ich euch mal bei Floralita vorbeizugucken. Das ist ein ganz tolles Unternehmen und Sonja Grimm heißt die Chefin. Das ist eine junge Gärtnerin, das ist ganz, ganz großartig. Ich habe unglaubliche Hochachtung vor der. Die hat nämlich angefangen vor ein paar Jahren den Betrieb ihrer Eltern, den sie übernommen hat, umzustrukturieren. Und die haben über lange Zeit Schnittblumen im konventionellen Anbau produziert und sind jetzt weil sie gesagt hat, ich übernehme den Laden, aber ich spritze nicht und sind jetzt abgekommen und machen jetzt regionalen Schnittblumenanbau. Und das ist unfassbar großartig. Also die hat die ganzen Rosen rausgeschmissen, die heizen die Gewächshäuser nicht und sie musste dann rumprobieren, welche Blumen gehen eben auch im Winter ohne den Einsatz von chemischen Dünger und vor allen Dingen auch ohne Heizung. Und hat zum Beispiel im Januar pflanzt sie oder erntet sie Levkojen. Und wenn der Frost in die Gewächshäuser zieht, dann ist die Ernte eben auch in Gefahr, einfach mal hops zu gehen. Und die haben natürlich erstmal eine große Umsatzeinbuße, aber nichtsdestotrotz ziehen die das durch. Die Eltern machen auch mit. Und das ist wirklich, wirklich toll. Und die sagt, für sie geht es nicht anders. Und diese Schnittblumen sind eben alle komplett biologisch ohne Einsatz von Spritzmitteln produziert. Ja. Mhm. Und also wer von uns, wer auch zuhört hier und wer dann wieder in den ortsansässigen Blumenladen geht und irgendwelche langstieligen Rosen kauft, der sollte vielleicht nochmal nachdenken und nach regionalen Schnittblumen fragen. Denn das ist noch immer ein Mikromarkt und ist aber überhaupt nicht nachhaltig und sollte durchaus größer werden. Und die Sonja Grimm mit ihrem Laden ist eben da unten oder mit ihren 6 Gewächshäusern.
Das war jetzt schon mal der Reisetipp. Ich kenne jetzt mindestens schon mal eine Zuhörerin. Gleich klären wir 3 Fragen. Die erste Frage geht an den Pflanzenarzt. Wann zum Teufel pflanze ich denn im Jahr wohl am besten den Tee an? Und die andere Frage, die stelle ich euch allen jetzt. Was hat Uwe Teschner mit Farn und, über den haben wir auch schon gesprochen eben, mit einem Hasen zu tun? Welche Frage hättet ihr denn zuerst gern geklärt?
Ja. Was jetzt Uwe Teschner mit dem Fahren zu tun hat, war die eine Frage. Und die andere Frage war nochmal.
So lange hat man das Tee anpflanzt.
Ja, aber das Fahren. Das klappt ja eh nicht. Ja, Fahren.
René, weil sie gerade gesagt hat, mit dem Tee klappt eh nicht. Wann?
Also,
ich habe gerade geguckt hier auch im Jahresbuch, da habe ich ihn nicht gefunden. War nicht den anderen.
Nein, weil Tee ist natürlich auch eine Sache, das ist also, wir haben zwar eine Art Klimaerwärmung und trotzdem ist es für Tee doch eher sehr, sehr kalt, aber es gibt Alternativen, das heißt also, vielleicht kann man nicht unbedingt Schwarztee anbauen, aber es gibt andere Teearten, die wir hier anbauen können und die genauso lecker sind und genauso toll sind und also von Kamillentee zum Pfefferminztee und da müssen wir halt eben auf den heimischen Tee zurückgreifen.
Also ich habe jetzt bei Tee auch nicht direkt an schwarzen Tee gedacht. Jetzt bin ich ja überhaupt kein Teetrinker.
Doch,
ja.
Doch. Also wenn, dann muss es natürlich, also wenn es der Tee ist, den ich da in England gedreht habe, dann ist das eine Kameliensorte. Camellia sinensis heißt.
Genau.
Und das ist natürlich der Ursprung, das ist der schwarze Tee, den du auch auf Teeplantagen in Malaysia, China und Indien sehen kannst. Wenn du jetzt irgendeinen Pfefferminz kannst du natürlich sowieso machen.
Das geht überhaupt nicht. Man kann sogar einen Ulmentee und weiß ich was und einen weiß ich was. Also man gibt ja ganz viele Sachen, die man als Tee verarbeiten kann. Das gibt halt Tees für einen Krimi, den man einmal trinkt, und es gibt Tees für die Gesundheit, die man öfters trinkt. Ja, also man kann alles, ja. Es geht alles.
Dann gib doch mal einem Sprecher einen Teetipp.
Einen Teetipp. Also das heißt also, Ingwer, ja, Ingwer geht gut. Ja, Ingwer geht gut. Und zwar Ingwer kann man auch sehr, sehr gut im Haus anbauen oder eben auch im Garten. Sieht sehr, sehr dekorativ aus. Habe ich in meinem Gewächshaus richtig toll. Und es stellt man im Sommer raus und im Winter holt man die Knollen mit dem Grün rein und dann kann man sich einen schicken Ingwertee selbst machen. Da weiß man ganz genau, frei von Pestiziden und wunderbar, gut für Schnupfen.
Ingwer wäre ich jetzt selber noch drauf gekommen, Uwe wahrscheinlich auch, dann noch mit einem Schuss Zitrone und ein bisschen Honig. Ich hatte jetzt gedacht, jetzt kommt noch so der Pflanzenart Specialty.
Also ich habe nur Tees, ich nehme nur Tees, die Pflanzen helfen, die Pflanzen retten. Da nimmt man dann also Meerrettichtee, da nimmt man Knoblauchtee, Knoblauchzwiebel und Ackerschachtelhalm. Das sind meine Tees, die ich einsetze, damit es meinen Pflanzen gut geht. Und wenn da ein bisschen was überbleibt, dann nutze ich dann den Tee auch mal selbst zum Trinken.
Meerrettichtee.
Pflanzen trinken Tee?
Nein, Pflanzen helfen Pflanzen. Das ist ja die Devise. Das heißt, die Pflanzen, die werden mit dem Tee besprüht. Ja, weil die Pflanzen haben in ihrer Evolution ja Inhaltsstoffe entwickelt, um sich gegen Schädlinge zu schützen. Und das heißt, und wir sagen, wir nehmen das als Tee, wir trinken das. Also der Schwarztee zum Beispiel, der hilft wunderbar gegen Blattläuse. Das heißt, das hat die Pflanze nicht gemacht, damit wir irgendwie oder damit der Engländer seinen Tee trinken kann, sondern das hat die Pflanze entwickelt, damit eben die Schädlinge wegbleiben. Ganz viele Bitterstoffe, die wir eben gut finden, also wo wir auch Tees draus machen, das ist eben, nur dafür gedacht, dass die Pflanzen dann eben nicht, damit die Pflanzen ja sich schützen gegen irgendwelche saugenden oder beißenden Insekten.
Jetzt zur Frage und um den Bogen zu schlagen. Wir haben vorne mit einem Farn angefangen, der gar kein Farn war. Und wir haben auch schon über die Hasen im Gewächshaus oder im Garten vom Pflanzenarzt gesprochen. Was hat Uwe Teschner mit Hasen und Farn zu tun?
Der füttert seine Hasen mit Farn. Und wundert sich, warum sie tot gehen.
Nee, der spricht das Hörbuch, so ungefähr, ne?
Richtig. Natürlich. Der Hase spielt gar nicht so eine wahnsinnige Rolle. Der ist eher so eine Nebenstaffage, aber der Farn, der ist zumindest Zeuge einer sehr blutigen Tat. Im letzten Buch von Mona Nicolai. Und ich finde, die Krimireihe ist, also mir macht sie wahnsinnig Spaß. Sie ist nicht wirklich Cozy Crime. Es geht manchmal auch ein bisschen härter zur Sache. Und sie verarbeitet so ein paar reale Hintergründe durchaus mit, aber sie verliert auch nicht aus dem Auge, dass es nicht bierernste Kost oder so. Es ist auch kein großer Splatter-Krimi. Und das finde ich ganz angenehm. Außerdem kann das so gut vermischen, so eine Ost- und West-Mentalitäten, ohne die eine gegen die andere auszuspielen. Kriegst du von allen was mit, was, naja, unsere Berliner Gegend hier oben nun mal halt so ausmacht. Und ja, also mir selber gefällt es ausgezeichnet. Und sie wird von Mal zu Mal, also jetzt sind wir beim dritten Teil, wird sie immer besser und die Feder wird immer spitzer und das gefällt mir gut.
Kannst du nicht auch mein Buch als Hörbuch einsprechen? Es gibt bisher noch kein
Buch. Ja, na klar, gerne. Ja, gerne.
Okay.
Jetzt, wo es ums Eingemachte geht, um die Preisverhandlungen, ja, da ist Uwe da rausgeführt.
Genau, hau da ab.
Ja,
hau da ab.
Ich gerade gehört, als ums Eingemachte ging, als du dein Honorar sagen wolltest, da war es raus.
Ja, die ganzen Millionen, ja. Nee, das Konto ist eh überfüllt, also es geht sowieso nicht. Nee, wir müssen einen Verlag finden und dann können wir loslegen, habe ich gesagt.
Okay. Kannst also, du rheinisch?
Mache ich sehr gerne. Puh, das sollte man hinkriegen.
Ah, super, da bist du der alte Willi. Ja, das geht. Okay.
Ja, der alte.
Aber nimm uns noch mal ein bisschen mit in die Reihe von Mona Nicolai. Der erste Fall hieß Rosenkohl und Tote Beete. Manne Novak heißt der Ermittler. Der zweite Amsel, Drossel, Tod und Starr. Und jetzt halt Hochmut kommt vor dem Fahren, der dritte. Sind ja nicht alle so schon wie Christina und kennen das alle schon.
Ja, sehr gerne. Und zwar sind das so ein Ermittlerpaar wider Willen, was ja auch mal eine schöne Kombi ist. Es gibt einen Kleingartenverein, der auch wirklich so gut geschrieben ist, dass man denkt, dass die Autorin auch in einem solchigen wäre, ist sie aber gar nicht. Und der Vorsitzende musste die Nachbarparzelle neu verpachten, weil die hat mal seinem Kumpel gehört und der ist irgendwie ganz biestig geworden in der letzten Zeit und weggezogen und es ist nicht mehr erreichbar. Und das ist alles ganz merkwürdig. Und da ist jetzt eine junge Familie eingezogen, die sich natürlich erstmal akklimatisieren müssen. Die kommen ja von ganz woanders und haben so gar keinen Bezug dazu und sitzen jetzt da halt in so einem als eingemachten, also es ist ja so ein spezielles Klientel, ne? So Schrebergärtner sind, glaube ich, nochmal. Das sind die Angler unter den Gärtnern, würde ich sagen. Alles sehr speziell. So, und der Mann fängt schon mal an, wild drauf los umzugraben und findet den Vorbesitzer dieser Parzelle im Beet. So viel kann man schon verraten. Und jetzt muss natürlich geklärt werden, wie kommt der da rein und warum ist der mausetot? Und die Polizei verdächtigt natürlich erstmal völlig die Falschen. Und dann fangen der Vorsitzende und die Frau von dem Pächter, die fangen an, dann zusammen zu ermitteln und kommen auf viele Ungereimtheiten und zum Glück ein nicht zu sehr an den Haaren herbeigezogenes Ergebnis. Also es gibt wirklich nette Twists. Und da habe ich am Gottes Willen nicht verraten. Das ist ja schon das alte Spannende, wisst ihr ja selber, das ist ja das Spannende am Krimi. Und Ja, also sie beschließen zusammen, eine Detektei zu machen, aufzumachen, um halt da weiter zu ermitteln. Das war ihr Wunsch. Und er ist im früheren Leben Polizist gewesen, musste aus gesundheitlichen Gründen aufhören und hat aber schon das Ermitteln sehr genossen. Also ist nicht so ein typischer Bluthund gewesen, sondern hat sich eher als, naja, das ist ein Service am Menschen. So hat er sich gesehen und diese Mentalität spielt da noch rein. Inzwischen ist er auch langsam, nicht mehr so verbissen, hat noch ein paar Kniffs auf Lager, kennt den einen oder anderen, aber steht auch immer wieder vor dem, also beide kommen immer an ihre eigenen Unzulänglichkeiten ran. Das ist was mir auch gut gefällt, weil das die ganze Sache realer macht. Man ist ja im eigenen Leben selten jemand, der glänzend durch alle Situationen durchkommt oder mit Skills glänzen kann, die kein anderer hat, sondern man kommt immer wieder an die Punkte, wo man scheitert. Um das nochmal aufzunehmen, was wir am Anfang gesagt haben, Gärtner bedeutet scheitern. Ich glaube, das ganze Leben bedeutet auch, das eigene Scheitern zu akzeptieren in verschiedenen Situationen. Man sollte sicherlich mehr Punkte haben oder mehr Stationen im Leben, an denen man nicht gescheitert ist, weil sonst kriegt man schlechte Laune auf Dauer.
Wie lange brauchst du, um so ein Hörbuch einzusprechen? Also um so ein ganzes dickes Buch von so 300 Seiten?
Ja, das mit den Seiten ist immer so eine Sache, weil das ist ja so eine Formatierungsgeschichte. Sagen wir mal, das Buch soll 6 Stunden gehen, dann sind das so 3 Studiotage. Wenn Not tut, auch mal schneller. Aber schön ist natürlich, wenn man sich die Zeit lassen kann. Wenn man, also klar, du musst das Buch ja sowieso vorher lesen. Dann machst du dir schon so ein bisschen im Kopf dein Drehbuch und wer wie angelegt wird vom Charakter. Manches wird, gibt der Autor ja schon vor. Und je besser und je realer die Figuren sind, umso weniger musst du dann chargieren, also mit der Stimme arbeiten, sondern es reicht manchmal, die über die Haltung anzutippen und schon erkennt man ganz genau, wer das ist. Und ja, und dann bist du im Studio und dann kann es natürlich sein, dass du dich nochmal umentscheidest und sagst, nee, die Stimme, die passt gar nicht zu dem, wir müssen das nochmal anders machen. Oder über bestimmte Zusammenhänge redest. Und manchmal muss man auch bei Büchern zwischendurch recherchieren, damit du begreifst, wovon du da redest. Und dann lernst du neue Sachen. Und das finde ich immer das Allerspannendste bei diesem Beruf, dass man pro Tag locker 3-4 neue Fakten lernt. Man behält die sich nicht alle, aber irgendwann sagt, Moment, das habe ich schon mal gehört. Und das liegt daran, dass man das nachgeschlagen hat und dann sich ein bisschen reingearbeitet hat.
Na, das ist ja auch das Tolle am Journalist oder Journalistin sein, ne? Also, auf jeden Fall. Wenn es eins nicht ist, ist es immer langweilig. Aber das stelle ich mir auch toll vor. Ich meine, du tauchst da so ein, so intensiv in ja auch die Zeilen, die jemand anders geschrieben hat, und muss es ja aber so zum Leben erwecken. Ja, also ich spreche ja meine Dinge immer selber, natürlich, meine Filme. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, das abzugeben. Und wenn du schreibst, dann hängst du ja auch deine Seele da rein. Und insofern, glaube ich, muss es ja auch ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Autor, Autorin und dir als Sprecher sein. Die Person, die das geschrieben hat, muss ja fühlen, dass du der Richtige bist, der das macht. Ja.
Da stimme ich dir auf jeden Fall zu und wir haben uns auch getroffen zwischendurch und nach dem ersten Buch. Das passiert jetzt nicht mit jedem Autor, die Zeit ist ja gar nicht da. Aber in dem Fall hat sich das gut ergänzt und dann haben wir einfach über so Sachen gequatscht und waren uns, glaube ich, beide auch sehr sympathisch, also konnten uns gut leiden und das hilft natürlich immer, weil ja, du hast recht, das gehört, glaube ich, was dazu, dein Baby abzugeben und zu gucken, was jemand anderes draus macht. Aber es gibt immer diesen bestimmten Punkt im Schaffensprozess, da musst du loslassen, da musst du es in die Welt hinausschicken. Ich muss es ja auch loslassen, weil ja durchaus nochmal also ich versuche immer ganz viel in meinem Buch schon festzulegen, auch meine Pausen und auch Atmer sind für mich wichtig, aber es kann trotzdem sein, dass das Studio das anders sieht und dann wird das bearbeitet und dann habe ich keinen Einfluss mehr darauf. Und das ist eine Sache, wo ich auch sagen muss, ja gut, dann vertraue ich euch jetzt hier, dass ihr das nicht kaputt macht, was ich hier versucht habe zu erschaffen.
Glaubt man es vielleicht nicht, aber auch der Pflanzenarzt hat ein Hörbuch, also auch überall zu hören und das hat auch jemand für mich gesprochen. Das habe ich nicht selbst gemacht. Das war der Clemens Benke. Ich weiß nicht, ob man den kennt. Und da war das auch am Anfang so, dass ich erstmal gedacht habe, na, ob das so richtig ist. Da habe ich eigentlich gedacht, oh, ob ein Hörbuch und dann vom Pflanzenarzt, ob das so richtig ist. Aber es ist dann so. Man lässt einfach los und man sagt, man lässt einfach machen. Und ich bin dann sehr überraschend glücklich gewesen und habe gedacht, doch, war gut. War eine gute Entscheidung, war eine schöne Sache. Und zwar, das ist nämlich ein gesunder Garten ohne Chemie. Das ist halt eben wirklich ein Hörbuch, was man sich auch anhören kann. Da gibt es ein paar Tipps, aber da gibt es ganz viele Dinge, die sich entwickeln in oder die sich in meinem Garten entwickelt haben, weil ich eben auf Chemie verzichte. Was es für Insekten, was da für Insekten dann kamen, die ich in meinem Leben früher noch nie gesehen habe. Also ich habe da nur ein Beispiel, mal einen Bienenwolf, habe ich noch nie von, ja, hat auch nichts mit Wolf zu tun, aber ist habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Und den hat man aber nur dann, wenn man Wildbienen hat. Also solche Dinge sind da, die lernt man dann dazu.
Ja, kann man beim Umgraben hören oder auf dem Rasentraktor.
So sieht das nämlich aus, genau. Da kann man also wirklich so, dass viele, die hören das dann im Garten oder so und dann ist das eine schöne Sache. Also wirklich eine tolle Sache. Also ich kann auch nur sagen, Sabine, mach auch noch ein Hörbuch draus für die Leute, die nicht gerne lesen wollen.
Ja, das mache ich. Da spreche ich aber selber tatsächlich.
Und ja, das kannst du ja auch. Du kannst das ja auch. Du kannst es ja auch. Das ist gar keine Frage.
Namenswitze sind ja doof, aber Sabine macht jetzt
kannst
Platz.
Kannst du ruhig machen, kann ich schon mal.
Nein, Sabine macht jetzt Platz, ist ja doof. Deshalb.
Sabine macht sich vom Acker, genau. Ja. Aber das mit dem Namen ist schon durchaus praktisch, ne? Platz im Garten. Platz zu Hause, Platz macht Yoga. Und bei Vorstellungsgesprächen war es immer so, wenn ich irgendwo reinkam, dann sagte dann, meistens waren es ja Männer, ach, guten Tag, Frau Platz, nehmen Sie doch bitte, ach, setzen Sie sich doch. Ja, da hast du dann schon den ersten Schmunzler auf deiner Seite. Das hat die Sache immer total schnell entkrampft. Also insofern, ja,
ein bisschen aufgelockert.
Ich hadere nicht. Schön. Ja, genau. Ich hadere nicht mit diesem Namen. Ne? Ja, ihr Lieben, Frau Platz muss los. Ich entfleuche und danke sehr. Es war eine sehr illustre, schöne Runde und wünsche euch mit all euren Projekten alles, alles Liebe und Gute und danke an die Menschen, die uns zugehört haben. Und ich hoffe, es war was Spannendes. Alles Liebe. Macht's gut.
Christina, du hast das Buch gelesen. Was hat dir denn besonders gefallen?
Ach, das mit dem Fahren?
Yes.
Ja, ich habe es eigentlich angefangen und dachte, ich lese jetzt immer, sagen wir mal, Konkurrenz, ne? Weil ich ja jetzt meinen ersten Cozy Crime geschrieben habe, dachte ich, gucken wir mal, was die anderen machen. Und dann fand ich es ein bisschen zu wenig cozy, ne? Was der Uwe gerade auch gesagt hatte, es ist da irgendwie so ein bisschen härter. Und da dachte ich, na gut, es ist nicht ganz meine Richtung. Ich habe es eigentlich gelesen, um es zu vergleichen, so ein bisschen. Ansonsten hat es mir, und mir kamen die Pflanzen fast auch ein bisschen zu kurz. Da habe ich halt auch gedacht, oh, ist das dasselbe, was ich so schreibe? Weil ich hatte mein Buch auch angedacht, soll das vielleicht im Schrebergarten spielen? Das war meine erste Idee. Dann sagte der Verlag aber, nee, Schrebergarten machen wir nicht, das ist zu eng gefasst. Mach doch, such dir was anderes aus. Und da habe ich jetzt gedacht, och, Schrebergarten ging aber eigentlich dann doch. Ne? Das finde ich so einen schönen Mikrokosmos, Schrebergarten. Und das fand ich dann auch so ganz gemütlich mit den Typen einfach. Und es war halt schon ich auch sehr Richtung...
Wenn eure Bücher sich da so unterscheiden, wenn ihr beide eine unterschiedliche Strategie fahrt, ist da eher von Vorteil. Also du musst dich bei dem Schrebergarten wirklich auf das Milieu einlassen. Und wenn du sagst, nee, bei mir ging es auch mehr um die Pflanzen, dann ist das super.
Ja, nicht nur Pflanzen, bei mir ist es so mit die Typen, sagen wir mal. Daran hatte ich auch den größten Spaß eigentlich, als ich so, es war ja eine Auftragsarbeit, also da rief mich irgendwann die Agentin an und sagte, du hier, der Heine Verlag, der sucht einen Cozy Crime im Gartenmilieu. Und ich sagte, was? Ich habe A, noch nie einen Krimi geschrieben und wie Gartenmilieu? Ach so, ich bin ja keine Gärtnerin. Aber und dann habe ich sofort angefangen, die Typen mir auszudenken, also die Figuren. Und daran hatte ich dann so einen Spaß. Und dann war mir aber immer klar, ich meine, ich bin Journalistin, ich denke dann immer, okay, wenn ich jetzt einen Auftrag habe und dann muss das auch alles stimmen. Und dann habe ich immer über Pflanzen nachgedacht. Also habe alle paar Seiten gedacht, oh Gott, hat sich jetzt genug gepflanzt? Habe ich jetzt alle, die das lesen wollen, weil es um Gärtnern geht, habe ich da jetzt genug Grünzeug mit drin? Also hat sie dann wieder was gepflanzt und so. Und so geht das immer abwechselnd. Dann dachte ich mal, oh Gott, es ist nicht kriminalistisch genug, es ist nicht spannend genug. Jetzt muss wieder jemand sterben, also liegt dann wieder der tote Bürgermeister im Bett. Also so ging das immer ein bisschen hin und her. Und ich hoffe, dass ich jetzt eine Mischung gefunden habe zwischen englischem Teegebäck und französischen Madeleines im Gärtnereicafé, zwischen dem lustigen rheinischen Willi, der immer einen coolen Spruch auf den Lippen hat, und sympathischen Charakteren und halt dann doch noch am Rande einen Kriminalfall. Ja, und natürlich Pflanzen. Ne? Man hat das Gefühl, man steht mitten im Frühling. und mit einem Bein im Grab.
Das ist eine gute Mischung. Aber es ja, gibt dafür so auf jeden ungefähr. Fall in Deutschland ein dankbares Publikum.
Ja, ich hoffe. Wobei ich habe jetzt schon erkannt, also ich bin ja im Grunde eine Autorin, die man als Autorin noch nicht kennt. Ne? Meinen Namen kennt man vielleicht hier vom Radio und Fernsehen. Und das ist auch ein bisschen dann das Problem, was ich jetzt gelernt habe. Also es gibt dann Vertreter, die wiederum den Buchhändlern das Buch schmackhaft machen. So jetzt im Grunde gerade. März ist so die Zeit dafür. Und wenn die dann sagen, oh, es spielt in Bonn, okay. Aber jetzt ging gestern mein alter Schulfreund, ging zu Thalia in Bonn und sagte, hier liegt's ja gar nicht. Und dann sagt die Buchhändlerin, ja stimmt, das habe ich gar nicht bestellt. Aber auch klingt lustig, dann bestelle ich's mal. Dann ist das natürlich mühsam, ne? Denn wenn ein Buch nicht ausliegt, dann kann es auch nicht gefunden werden. Also so ist es, merke ich gerade, dass es ist besser, als wenn man nur bei Amazon veröffentlicht. Das hatte ich vorher, zwei Bücher. Dann ist das ja nur online, kann zwar auch gedruckt werden, aber das ist dann irgendwie mühsamer. Keiner geht in die Buchhandlung und kauft das Buch dann da. Aber es liegt vielleicht nicht überall, aber mal gucken. Ne? Ich bin jetzt sehr gespannt und sehr aufgeregt, was die ersten Leser dann sagen werden, die es dann entdeckt haben.
Ja, dann wünsche ich dir natürlich gleich, dass du zuallererst gleich eine richtig tolle Rezension hast, das ist immer so ein Türöffner und danach merkst du, ja, dass dann auch mehr da durchkommen und also man kann das online ganz gut hinkriegen, es gibt wirklich Leute, die davon inzwischen mehr als sehr gut leben können, aber ich kann dich auch verstehen, dass du sagst, nee, wir müssen mal so eine Mischung machen aus der traditionellen Arbeit, die man da hat in den Buchläden noch auf jeden Fall. Und das ist auch, weil da kann man ja erkennen, dass man da ein Baby geschaffen hat, was man auch in die Hand nehmen kann. Ne?
Das ist ja was anderes, wenn du das nur als
E-Book verkaufst, ja.
Ja, und ich habe jetzt demnächst auch eine erste Lesung. Das ist ja auch jetzt völlig neu für mich. Also ich bin zwar gewohnt, im Radio zu sprechen und auch im Fernsehen, aber jetzt habe ich da eine Lesung in der Buchhandlung. Und das, finde ich, ist dann, ne, das ist dann mehr so dein Part, dass ich schon dachte, oh Gott, kann ich eigentlich eine Stunde am Stück lesen? Oh Gott, wie ist denn das? Und dann sitzen die ganzen Leute da und gucken dich an, Hilfe, und welche Stellen aus dem Buch und so weiter. Also es ist aufregend, wenn ein Buch neu raus ist, ja.
Also ich hatte es auch mal, also eine Lesung kann man sich ja nicht vorstellen, wenn ich dann irgendwo eingeladen werde in der Buchhandlung und ich mache das einfach ein bisschen anders, das heißt also aus so einem Fachbuch kann man ja gar nicht so richtig vorlesen und ich kann das am besten, wenn ich so frei spreche. Beim Krimi muss man das natürlich machen, aber ich habe den großen Vorteil, dass das was Besonderes ist und darum werde ich überall eingeladen. Das heißt also erst recht jetzt im Frühling, wenn die Gartenzeit anfängt, war am Anfang ein bisschen schwierig. Also ich kann in jeder Fernsehsendung, habe ich überhaupt kein Problem, aber sitzen mir da Leute gegenüber, dann denkt man erstmal, okay. Mhm. Aber auch das habe ich ganz gut hinbekommen und jetzt ist es wirklich so, dass ich dann auch, das ist dann wirklich, das ist richtig gut. Und ja, und dann am besten merkt man immer hinterher, wenn man Bücher mitgenommen hat und man merkt schon wieder, Schitte, es waren zu wenig, dann weiß man, dass es alles gut
ist. Das ist ein gutes
Zeichen, ja, und das ist immer so und ich denke mal auch, da findet man dran, wenn die Leute dann wirklich am Ende der Lesung dann kommen und dann auch sagen, oh, das Buch muss ich unbedingt haben. Ich meine, beim Krimi ist es ja so, da liest man ja nicht von hinten. Das wäre ja fatal.
Nee, das stimmt. Das habe ich gelernt, ja. Aber 160 Leute bei der Lesung, das ist natürlich Berlin, ja, ne? Hier Baden-Baden sieht
nicht, die Sache schon anders aus. Nein, nicht Berlin. Nee, nicht Berlin. Ich komme hier aus dem Dorf. Also, irgendwo in Schleswig-Holstein, da irgendwie so mitten in so einem, in der Pusta. Ja, das waren, die hatten dann so ein Hotel gemietet und dann so ein Hotel, so ein Saal und da saßen sie dann alle drin. Aber bei mir ist es auch wirklich so, 90% sind es immer Frauen, die dann dabei sind. Ich musste mal ein Rasenthema machen, dann kommen mehr Männer.
Ja, stimmt. Ja,
also das ist, ja, genau. Also das ist wirklich gut. Also das sind da so, wir hatten ja echt Probleme mit Lesungen. Also das ist halt eben in der Corona-Zeit und so. Und jetzt sind die Leute aber auch alle wieder richtig, ich sag mal, griffig und wollen auch wieder raus und wollen machen wieder bei solchen Veranstaltungen mit. Und darum ist es auch wichtig, dass man unbedingt also auch solche Lesungen macht. Und das, weil das ist wichtig.
Ja, das stimmt.
Wichtig, die Leute.
Mein Buch wurde um ein Jahr verschoben wegen Corona. Und da habe ich zuerst gedacht, oh Gott, jetzt muss ich noch ein Jahr warten, bis das Buch erscheint. Aber im Nachhinein war ich dann ganz froh drum. Denn ich glaube, die Bücher, die während der Corona-Krise erschienen sind, die sind so ein bisschen untergegangen. Ja. Und ja, das stimmt. Jetzt sind die Leute wirklich so heiß drauf, ne? Jetzt wollen sie mal wieder raus und was erleben. Ja.
Also ich ja, genau. Also
Gartenbücher vielleicht, aber andere Unterhaltungsliteratur. Also das habe ich nicht ganz nachvollziehen können, weil die Leute irgendwann Netflix und Amazon durchgeguckt haben und die wollten Unterhaltung haben. Auch die Redaktion haben sich drum geprügelt, ey, mehr Input, was ist neu erschienen? Und dann hatten die Verlage aber zurückgehalten und es gab dann so ein bisschen so eine Mangelsituation. Und dann hast du ja auch den Rückstau. Du musstest ja dann, wenn die Situation vorbei ist und du wieder veröffentlichen kannst, dann sind es einfach zu viele Autoren. Und dann gehen die leider ein bisschen unter. Das war so, was ich gesehen habe. Und das war leider schade. Aber es ist okay, wenn es jetzt wieder der Propfen gelöst ist und es einigermaßen fließt, dann sind sind, glaube ich, sehr viele Leute froh drum.
Genau, ich hoffe.
Ja. Ich glaube auch, das ist halt auch, und so Krimis, wir haben ja so auch hier, ich bin jetzt hier, weil es ganz viele Leute gibt, die auch so Lesungen veranstalten, wie bei uns, wir haben so einen Busbahnhof hier und dieser Busbahnhof, der halt also auch immer veranstaltet, auch immer Lesungen, da war jetzt auch jemand da, so ein Autor, der Krimis schreibt, der macht das aber im Selbstverlag sozusagen und da war die Bude voll, das war wirklich so, war wirklich gut und das ist ein Bücher, also ein Busbahnhof, wo 500 Busse stehen können und die haben da so einen Vorraum und da war alles voll und die Leute haben gebannt zugehört, wie er da aus seinem Krimi vorgelesen hat. Also das war wirklich, also ich denke mal, da muss man halt einfach wirklich zuversichtlich sein und sagen, los, das wird auch und das ist auch, das
ja,
ist
Mensch. Auch echt. Dann ladet mich mal ein, dann komme ich in den Busbahnhof.
Ja, auf alle Fälle. Da trifft man euch eventuell in Leipzig auf der Buchmesse?
Nee, zuerst war ich gefragt, ob ich beruflich berichte und dann habe ich mir aber gesagt, nee, das ist mir jetzt alles zu dicht gedrängt, weil ich dann doch, ich habe 4 Lesungen und ganz süß in kleinen Gemeindebibliotheken und so und da habe ich gesagt, nee, jetzt mache ich erstmal das, aber es hieß, wenn man so das erste Buch so, das erste ordentliche Buch rausbringt, dann wird sich das noch nicht lohnen, wenn man keinen Namen hat, dort zu lesen, deswegen, nee.
Ja, das ist auch bei mir ist, ja. Ja, aber bei mir ist es genauso. Das ist halt, also ich habe Fachbücher und dann im Rowohlt Verlag, da gibt es ganz andere Größen, die dann dort vortragen und lesen. Da bin ich eigentlich mit dem, was ich tue, beim Rowohlt Verlag eigentlich ein kleines Licht, obwohl ich also auch schon, ja, ich sag mal, über 100.000 Bücher verkauft habe. Aber trotzdem ist es, bin ich da immer noch ein ziemlich kleines Licht. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Also ich muss da auch nicht auf die Buchmesse. Ich glaube, da bin ich auf falschem Platz.
Da ist so Krimi. 100.000 sind doch gut. In meinem Genuss mit dahin. Ja, also ich gehe selber gerne in andere Lesungen, gucke Kollegen gerne zu oder höre neuen Autoren.
Ja, dafür, das würde ich auch machen. Genau, dafür würde ich es tun, ja. Aber nicht selber da lesen. Warum? Nee, das ist halt, das ist halt. Also da mache ich es dann lieber, da mache ich das dann lieber irgendwo, also in Büchereien, überall. Also ganz wichtig, und das ist auch ein tolles Publikum bei den Landfrauen. Die nehmen das wirklich, also da hat man auch, muss man sich auch dran halten. Da kann man auch ganz tolle Lesungen machen, ganz nettes und dankbares Publikum.
Okay.
Ja, schön.
Das kleine Licht hat Spiegel-Bestseller-Autor vorne draufstehen. Also so klein, René, kannst du dich gar nicht machen.
Ja, nein, aber das ist doch, also das ist halt schon, wenn man dann natürlich Größen sieht, dann, also ja. Ja, will da jetzt auch nicht zu. Ich bin halt eben Fachbuchautor. Das ist halt, glaube ich, immer noch was anderes, als wenn man dann eben, ich sag mal, tolle Krimis schreibt oder alle tolle Romane und so. Das mache ich ja nicht und das kann ich auch nicht. Aber das ist auch gut so. Jeder macht das, was er am besten kann. Und ich kann halt Garten.
Ja, gelesen wird immer. Hoffen wir. Noch genau. Lange.
Ja, und Gartenbücher auf alle Fälle. Also das habe ich auch so. Als zum Beispiel, so ein Kindle läuft bei mir überhaupt nicht. Also wer nimmt denn sein Kindle mit in den Garten? Ja, das heißt, also das macht auch keiner. Da nimmt man lieber das Buch mit und dann hat man überall so Post-its drin. Das habe ich schon ganz oft gesehen und haben die überall da so ihre Notizen dran und dann wird mein Buch benutzt und dafür ist es ja gut und das ist auch sehr gut.
Aber Hörbücher kann ich doch mit in den Garten nehmen. Und
ja,
Podcasts
kann ich doch mit in den Garten nehmen. Wenn du nochmal nachgucken musst.
Aber bei meinem Hörbuch kann man ja, da hört man wirklich. Das kann ich auch mal empfehlen, da mal reinzuhören. Also wirklich, ein gesunder Garten ohne Chemie, das ist wirklich
mache ich gerne, ja.
ja, da kann man mal reinhören und das ist halt wirklich, ja, ich fand's gut. Aber es wäre doof, wenn ich es nicht gut finden würde, oder?
Ja. Ich weiß auch schon, wenn ich es mir hole, dann weiß ich auch schon, wann ich es hören werde. Ich mache immer meinen ersten großen Wiesenschnitt mit der Sense. Einfach weil ich Vergnügen dran habe, weil es mir Spaß macht, weil mir das sogar mehr Spaß macht, als wenn auf dem Rasentraktor sitzen. Wenn die Sense richtig gut gedengelt ist und scharf ist, dann ist es einfach viel schöner. Ja. Was mir nicht so viel Spaß macht, ist den ganzen Quatsch da mit der Hake zusammenhaken, aber man hat halt viel Zeit und mit Kopfhörern kann man da, also ich bin über eine Woche damit beschäftigt.
Nee, das ist aber schön, das ist besser wie jeder, ich sag mal so, also nur, ich tue mal so mein Nachbar ist ich glaube jetzt 95 Jahre alt, hat den gleichen Garten wie wir haben hier 5000 Quadratmeter Garten und davon haben wir 2500 Quadratmeter Gemüse, das heißt, ich mach das mit der Familie und mein Nachbar, der macht das alleine. So, und das habe ich mir natürlich auch vorgenommen, weil Gartenarbeit hält fit. Er sagt immer, dass er jeden Abend schlafen geht und weiß, was er am nächsten Morgen zu tun hat und was er noch tun muss. Er hat gar keine Zeit, um krank zu werden und erst recht keine Zeit zu sterben. Das sagt er immer so. Und das ist also, da denke ich mir, dass er auch noch 100 wird und immer noch seinen Garten macht.
Ja, das war so mein Gartenkrimi lesen. Da wird genug gestorben.
Der Sensemann, das wäre doch auch mal ein schöner Titel für den Gartenkrimi.
Genau.
Ja.
Ich suche noch einen Titel für den zweiten.
Aber bitte nicht das Gras des Todes oder sowas. Oder Knochengras oder so. Das ist ja leider dass die Verlage sehr oft sowas nehmen. Blutiges Gras.
Nee, es muss ja wieder lustig werden. Das ist dann das Problem. Also der Titel, das war jetzt auch nicht meine Idee um die Hecke gebracht, aber ich fand den jetzt eigentlich gar nicht schlecht. Also vielen gefällt er. Aber dann ist natürlich der Druck groß, beim nächsten Buch auch sich sowas auszudenken. Ne? Na?
Der Mörder kann sich ja auch was aushecken.
Ja, da haben wir wieder die Hecke, ne?
Ja, genau. Aushecken ist auch mal was gut. Ja, ja, aber man muss ja nicht hecken. Man kann ja auch was mal mit Rosen oder Blumenkohl oder sowas machen. Das ist ja auch.
Ja, wenn euch was einfällt, ne, E-Mail an mich.
Ja, es gibt schon. Ich gucke mal, manchmal ist es ja so, manchmal kriege ich ja auch mal was mit, wenn, also so ein Gärtner, der geht auch mal über den Friedhof und dann steht da manchmal auch dran, gestorben an Taxus baccata oder so. Nein,
das war nicht mein Grabinschrift.
Ja, genau. Oh je. Das würde ja dann in den Krimi stehen.
Vielen lieben Dank euch. René, du darfst uns noch zum Abschied sagen, welche Blumen schenken wir zu Ostern, vor allen Dingen, die dann auch ein bisschen halten?
Also ganz traditionell, muss ich sagen, sind es die Osterglocken, die dann in der Zwiebel, also mit der Zwiebel verschenkt wird und dann in den Garten gepflanzt, dass sie all die nächsten Jahre wiederkommt. Also das ist ganz wichtig und das ist, es gehört auch zu meinen Lieblings-Frühlingsblühern. Die gelbe Farbe, das ist halt das, ja, ruft dann sozusagen fast den Sommer hervor und die Sonne hervor. Ja, also mir hat es ja auch richtig Spaß gemacht und freue mich, dass ihr mich eingeladen habt und kann nur sagen, danke, auch danke an die Hörer und ja, wenn jemand mal Probleme mit Pflanzen hat, immer an den Pflanzenarzt denken.
Pflanze, also ich habe gesehen, es gibt schon wieder Ranunkeln, die liebe ich ja und die sind so schön knuffig und die kommen natürlich in meinem Krimi sofort drin vor. Es war die erste Pflanze, die erste Blume, die ich eingeführt habe, die Ranunkeln, die würde ich nehmen. Ja, war schön mit euch. Ich habe viel gelernt, ich habe mir einiges notiert für den nächsten Krimi. Und werde den Pflanzenarzt dann mal fragen, ob lieber Fingerhut oder Albentee. Na, mal gucken. Es gibt genug Gründe zu sterben und zu morden. Und der Uwe, der kann es dann sprechen. Mal gucken, vielleicht beim zweiten Band.
Dann röchel ich es. Genau. Nee, bei mir gibt's eine Tüte eine Mischung Wiesenblumen, die wir auspflanzen werden. Wir werden so ein großes Oval machen für die, also der Nachbar hat auch Bienen. Und weil jetzt erstmal dort nur so ein Kraut hochwächst, was jetzt nicht so attraktiv für Bienen ist, werden wir mal eine größere Strecke mit so Wildblumenmischung ausbringen. Und das wird sozusagen unsere Osterbeschäftigung sein. Und damit werden wir uns dann hoffentlich im Sommer dran erfreuen können, wenn wir nicht eine zu große Dürre kriegen, dass wir nicht hoffen, dann sollte das da gut wachsen. Außerdem muss man ja nicht so viel mit dem Rasentraktor rumfahren, sondern kann die Ecke einfach mal ein halbes Jahr locker stehen lassen. Und lieben Dank auch an euch. Ich habe schöne Impulse hier gehabt. Ich werde mir das Hörbuch auf jeden Fall holen. Dein Buch werde ich mir auch durchlesen. Und auch diese Gartentipps von Sabine.
Ich habe auch viel gelernt. Ja. Ich werde also nie einen grünen Daumen haben. Das habe ich gelernt. Es kommt auf die Seele an. Danke und tschüss.
Jo. Mach's gut. Danke sehr.
Tschüss. Tschüss.
Das war Sprenger spricht. Autor Insights.